Europa-Lava, der Europa-Hörspiel-Podcast auf 33 ein Drittel mit Holger, Carsten und Markus.
Hallo und herzlich willkommen zur 24. Folge von Europa-Lava, dem Europa-Hörspiel-Podcast auf 33 ein Drittel. Wie bereits bei der letzten Folge angedroht, wird es diesmal sehr nerdig werden. Also alle, die vielleicht bei einzelnen Folgen gedacht haben, oha, das ist aber schon sehr speziell, die werden heute sich umgucken. Wir legen noch eine Schippe drauf und gehen jetzt mal richtig ins Detail.
Alles, was wir immer schon mal sagen wollten und uns noch nie jemand zugehört hat.
Ja. Genau, darüber, wo man ungern mit Leuten spricht, die man kennt, weil man dann unangenehm auffällt.
Und wo man
Aber
auch als Sammler wohl erst drauf stößt, wenn man sich Minimum 5 bis 8 Jahre mit dem Thema beschäftigt. Davor merkt man das gar nicht, was jetzt als Thema kommt, glaube ich.
Und alle
Ja,
Platten hat, genau.
Ja, genau.
Und darüber verzweifelt, denn das muss man wohl auch sagen, dass alles, was wir heute besprechen, nur auf Rückschlüssen beruht. Zwar auf jahrelangen Rückschlüssen, also dass man vielleicht mit einer ganz kleinen Gewissheit sagen kann, das wird schon so gewesen sein. Aber uns liegen eben jetzt auch nicht mehr oder weniger Papiere oder Unterlagen vor als jedem anderen Sammler. Das heißt also, die Dinge, die wir jetzt sagen, wenn es Jahreszahlen sind oder ähnliche Angaben, sind das immer nur Näherungswerte. Was mich allerdings ein bisschen tröstet, an dieser Stelle gehen nochmal Grüße raus an Max, dass es auch andere Sammler gibt, die ihre Hörspielplatten nicht nach Titeln sortieren oder nach, wie kann man das sagen, Themengebieten.
Alphabet.
Ja, genau, sondern nach Bestellnummern. So stehen die nämlich bei mir im Regal. Ja, man
Bei
muss.
mir auch natürlich. Also Entschuldigung, wie sollte man sie auch sonst
natürlich.
stellen?
Sehr beunruhigend. Ja, man muss vielleicht vorausschicken, dass Europa natürlich nur ein Label ist und keine Firma. Die Firma selber heißt ja Miller International. Und viele Aufnahmen sind bereits vor der eigentlichen Europa-Reihe erschienen, nämlich unter dem Label Somerset oder auch unter dem Label Sonic, die ebenfalls bei Miller erschienen. Und das Label Europa startete erst im Jahr 1965. Wir haben uns allerdings vorgenommen, uns bei unseren Themen heute auf die Punkte zu konzentrieren, die für die Hörspiele eine Rolle gespielt haben, sonst wäre das also ein unendliches Thema. Der erste Punkt, den wir heute sozusagen besprechen möchten, sind die verschiedenen Label, mit denen die Platten von 1966 bis 1982 etikettiert worden sind. Denn das geläufigste Label, das dürfte wohl dieses Weiß-Rote sein. Das wäre zumindest meine Generation, die damit am vertrautesten gewesen sein dürfte. Das war aber weder das erste Label noch das letzte Label für die Schallplatten.
Um ganz kurz einen Einwurf, um das Wort Label zu definieren, damit meinen wir quasi den bedruckten Mittelkreis der Schallplatte selber. Das ist das, worüber wir jetzt gerade
Genau.
sprechen. Wie der Mittelkreis
Genau.
der Schallplatte aussah, sozusagen rund um das Loch in der Mitte herum. Das ist gerade Thema 1. Und wenn ihr denkt, das ist nerdig, wartet ab. Wir haben noch mehrere
Ja,
Punkte.
wir steigern uns noch.
Ja.
Als die Kinderserie startete im Jahr 1966, gab es bereits seit einem Jahr das Label Europa mit einer allgemeinen Serie, in der alle möglichen Musikaufnahmen erschienen waren. Man hatte da nicht weiter differenziert, sondern mit den E100-Nummern Klassik, Schlager, Rock, Pop, Jazz und so weiter und so weiter rausgebracht. Unter anderem tatsächlich auch die erste, ja gut, Hörspiel, Hörbuch-LP, nämlich Max und Moritz, gelesen von Hans Page, die E134. Dort hatte man, wie gesagt, auf die verschiedenen Genres nicht geachtet. Und als man mit der Kinderserie startete, hatte man dort mit der Nummer E201 begonnen. Und alle weiteren 200er-Nummern erfassten immer ja, Schallplatten für Kinder, Jugendliche, Lesungen, Kinderlieder und so weiter. Die Label im Jahr 1966, die waren allerdings noch nicht, wie eben bereits erwähnt, weiß-rot, sondern waren auf hellgrauem oder hellblauem Papier gedruckt. Und wenn man, also auch nach Jahren des Sammelns, kann ich bis heute nicht sagen, ob die nacheinander erschienen sind, die Farben, also erst alles hellgrau und dann irgendwann mal hellblau, oder ob das parallel passierte. Ich denke mal, die sind parallel rausgekommen. Und es gab auch nur das Label Kinderserie, was so als Schriftzug unter dem Label stand. Das änderte sich erst im nächsten Jahr, 1967. Da wurde sowohl das Label Weiß-Rot und man ging dann auch dazu über, die Reihe Jugendserie zu nennen, weil man vielleicht doch festgestellt hatte, dass 1967 kam zum Beispiel die Irrfahrten des Odysseus raus, der Polizeihubschrauber kam raus, erschienen war schon ein Jahr vorher die Schatzinsel. Und man hatte vielleicht gemerkt, dass das nicht unbedingt Schallplatten sind, die nun wirklich für Kinder gedacht sind. Denn wer Odysseus kennt, weiß, nach ein paar Minuten werden die da alle aufgefressen. Und man etablierte dann das Label Jugendserie und labelte auch einzelne Platten um. Ein Beispiel ist die Schatzinsel. Die erschien 1966 mit diesem Erstlabel in Grau bzw. Hellblau als Kinderserien-Schallplatte. Und wurde dann später relativ schnell als Jugendserie gelabelt. Vielleicht mal hier jetzt an meine Mitsammler irgendwie, Carsten, Holger, habt ihr von diesen grauen bzw. hellblauen Platten gewusst oder welche gesehen früher beim Sammeln?
Nee,
Ich.
das kam erst, entschuldige, Carsten, das kam bei mir erst, als ich sozusagen durch dich dann tiefer in die Materie einstieg vor 7 und 28 Jahren. Ich kannte Rot-Weiß, logischerweise, und Gelb. Ich hatte noch nicht mal Exquisit oder also das Lila oder sonst irgendwas gesehen. Ich habe als Kind immer nur gedacht, der Muck, der da oben irgendwo, wenn der irgendwo auf der Platte war, das soll bestimmt sagen, das ist für kleine Kinder. Und ich glaube, dass ich die Platten schon gehört habe, als ich noch gar nicht lesen konnte, denn ich habe immer gesagt, die gelben sind bestimmt für Erwachsenere, weil ich halt die gelben, die ich hatte oder im Zugang hatte, hielt ich alle für größere Kinder wohl geeignet oder wie auch immer, denn ich habe ja maßgeblich, wie schon so oft gesagt, die Platten meiner Schwester gehört. Und die war 5 Jahre älter oder ist es immer noch und hatte halt viele gelbe dann auch. Aber diese ganz frühen, nein, das kannte ich alles erst dann durch dich später. Und du, Carsten?
Ja, es geht mir ebenso. Also ich habe aus meiner persönlichen Erfahrung nur diese rot-weißen Labels in Erinnerung. Und ich habe ja schon Schallplatten von meinem Bruder übernommen. Trotzdem, da war nichts mit blau oder weißem Label. Durch die 70er habe ich dann natürlich auch peu à peu immer mehr von diesen gelben Labels sozusagen entdeckt. Und diese ganz frühen Labels erst viel später, 30 Jahre später, als Sammler sozusagen. Da muss man noch dazu sagen, dass diese frühen Schallplatten mit den blauen und weißen Labels ja auch in ganz anderen Hüllen steckten. Die waren ja so richtig pappartig und starr und die Schallplatten auch selber viel härter und eigentlich leichter zu zerbrechen. Die waren überhaupt nicht dehnbar und ja, vielleicht für Kinder weniger geeignet.
Ja, vor allen Dingen die Cover waren damals sehr schlecht. Also das war im Grunde eine gefaltete Hülle, die wie so ein Buch aufklappbar war und dann hatte man, wie soll man das beschreiben, senkrecht das Cover draufgeklebt, dass so die Kanten und oben und unten letzten Endes nur aus so einer dünnen Papierkante bestanden und gerade durch diese schweren Platten immer eingerissen wurden. Und das hat man, also die dicken Cover gab es noch 1967 am Anfang, dann wurden die umgestellt auf die Cover, wie man sie kannte, also so eine etwas dünnere Pappe, die dann allerdings auch sozusagen drei der vier Seiten umschloss. Und vielleicht nur, um das nochmal genau zu benennen, diese hellgrauen, hellblauen Label betrafen tatsächlich nur die ersten 12 LPs, die 1966 auf den Markt kamen. Holger hat es eben schon angesprochen. Also 67 dann weiß-rot, 68 keine großen Veränderungen. 1969 gab es dann erstmals den Muck, den kleinen Muck. Und tatsächlich, um die Platten so ein bisschen zu trennen. Also der Muck wurde jetzt immer nur mit dem Label Kinderserie verbunden und die Jugendserie blieb ohne Zusatz. Die ersten LPs, die mit dem Muck rauskamen, das waren Hubbuda Schlossgespenst und die E279, Dornröschen und Hans im Glück. Und am Anfang war der Muck auch noch farbig, hatte also, ich glaube, jetzt muss ich überlegen, blauen Turban, rote Hosen an. und hat ab 1971 dann neue Klamotten bekommen. Da war denn nur noch grau. Ich denke mal, das war tatsächlich nur eine Frage der Einsparung. Also ein großer Sinn ist da nicht zu erkennen. Und da ausnahmsweise kommt es mal genau hin. Nämlich, wir kommen zu den Katalognummern, kommen wir ja noch, aber die dreistelligen Katalognummern, die hatten alle noch einen blau-roten Muck und ab den vierstelligen Katalognummern war der Muck dann nur noch grau. Also da war das einzige Mal Europa so ein bisschen logisch irgendwie.
Das ist selten genug.
Das kommt selten genug vor, ja. Dann kam 1972, Holger hat es schon erwähnt, noch ein neues Label dazu, Europa Exquisit. Das war eine Reihe, in der lizenzierte Aufnahmen erschienen. Die waren auch ein bisschen teurer als die übrigen Schallplatten. Und da gab es weder den Zusatz Kinderserie noch Jugendserie, sondern nur eben den Zusatz Exquisit. Da gibt es insgesamt 22 Schallplatten von, die hauptsächlich die Hani und Nani-Serie umfasst, die alten drei Periodenfolgen und dann diese Comic-Vertonungen wie Captain Knaller, Felix,
Ich
Silberpfeil.
wollte gerade sagen, und schlimme Comic-Hörspiele. Alle auch oder viele davon auch leidlich kommentiert und launig zerpflückt und zerfleddert eigentlich in den Kommentaren auf unserer Seite claudiusbrack.de. Finde
Markus,
ich
hattest du
auch.
eigentlich erwähnt, dass man das sehr gut veranschaulicht hat oder du es veranschaulicht hast in Kolumne 33? Da kann man ja die
Ja.
Metamorphose dieser Farben und anderer Details schön erkennen, wie das dann so
Ja,
langsam
da.
von blau-weiß zu rot-weiß und ja, gelb wird. Und dann muss man vielleicht noch erwähnen, dass ja auch anfangs die Rückseiten der LPs schwarz-weiß waren im Druck. Und auch da erst viel später eine Farbe dazu kam.
Ja, und auch schrittweise. Also man hatte dann, ich weiß von Europaschallplatten, wo das Cover hinten, da ist dann nur oben das Europa-Label, hat diesen typischen roten Rahmen. Und der ganze Rest ist schwarz-weiß gehalten. Und dann ist man so nach und nach dazu übergegangen, auch die Rückseiten immer farbiger zu halten. Ja, und die Kolumne 33, da hatte ich mir die Schatzinsel vorgenommen, weil das ist ja eine der allerersten Schallplatten gewesen, die im Kinderprogramm rauskam. Und die auch bis zum Schluss eigentlich im Programm war, die sozusagen alle Labelformen durchlaufen hat. Deswegen war das ein ganz dankbarer Kandidat.
Ich wollte gerade sagen, das ist doch auch wirklich eine Rarität in Anführungszeichen. Also die Schatzinsel als Platte nicht, gerade weil du ja sagtest, sie lief von Anfang bis Ende des Programms. Aber weißt du das über den Daumen, wie viele Platten haben es wirklich geschafft von, also aus den ersten 12, das war der erste Rutsch, der 66 kam, bis 82 im Programm zu sein?
Naja, man
Tja.
kann ja immer nur an den späten Bestellnummern so ein bisschen seine
Ja.
Theorien festmachen. Also was sich relativ gut immer gehalten hat, waren Märchen und Kinderliederplatten. Die waren relativ stabil, die haben auch ein neues Cover bekommen oder mal einen neuen Titel. Aber die Aufnahmen an sich, die waren so ein bisschen, ja, zeitlos. Ich
Umso
überlege jetzt
merkwürdiger ja,
gerade.
dass gerade die Märchen fast alle verschwunden sind, nicht? Also, dass die auch nie in der Originalreihe wieder aufgelegt wurden, also auf CD nie erschienen. Also vielleicht mal hier und da ein einzelnes, aber nicht konsequent wiederveröffentlicht wurden.
Nee, genau. Also die haben sich damals, aber zumindest mit den neuen Bestellnummern, haben die sich relativ lange eigentlich gehalten. Und andere Schallplatten, aber das ist ja das, was ich auch, oder was man eigentlich immer dazu sagen muss, wenn man solche Themen erörtert, dass es kaum ein System gibt. Das Wirtshaus im Spessart zum Beispiel, das ich sehr schätze als Aufnahme, E209, die ist einfach aus dem Katalog verschwunden. Das war irgendwann nicht mehr da.
Ja, die werden danach geguckt haben, was verkauft sich noch weiter, ne? Und da ist
Das
die Schatzinsel sicherlich auch zeitlos.
wird sicher so sein, ja.
Ja.
Ja, um die Label-Geschichte so ein bisschen abzuschließen, also bis 1975 gab es dann halt immer diese weiß-roten Label. Man gab allerdings 1975 die Unterscheidung in Kinderserie und Jugendserie auf und wählte dann immer den Schriftzug Jugend. Das passierte wieder so ein bisschen uneinheitlich, was die Cover und eigentlich das Label auf der Schallplatte selbst betraf. Aber im Großen und Ganzen erschienen ab 1975 dann nur noch die Jugendlabels. Und 1976 gab es dann schon die nächste Änderung, nämlich auf einmal gab es auch keine rot-weißen Label mehr, sondern nur noch die gelben. Und ja, Dann hielt das auch bis 1982 an, mit einigen Ausnahmen. Es gab ja diese Serie, wo die Märchen und so weiter für Kinder ab 3 erschienen. Wir haben sie immer die grüne Serie genannt, wo oben halt am Cover immer so ein kleiner grüner Streifen ist, wo drauf steht für Kinder ab 3 Jahren. Und da hatte das Label dann tatsächlich nur noch einfach ein gelbes Label auf der Schallplatte und hatte dann gar keinen Schriftzug dazu. Das variierte dann aber auch manchmal so ein bisschen. Also im Grunde sind die großen Stufen hellgrau bzw. hellblau 1966, dann 1967 bis 1976 rot-weiße Label und dann ab 1976 gelbe Label.
Markus, jetzt musst du aber uns noch verraten, das haben wir eben selber schon nicht kapiert. Was heißt denn Frontcover ZFA in der Kolumne 33?
Ich glaube, ZFA war so etwas wie eine Agentur. Das war nämlich bei den Erwachsenenplatten, also bei den Musikplatten stand das auch manchmal. Cover Doppelpunkt ZFA, also so wie später dann eben Cover Doppelpunkt Hans Möller oder so. Das steht, glaube ich, bei der Schatzinsel drauf, nicht?
Ja, hier ist es drin
Ja, die
erwähnt.
hatten, also ich glaube, das ZFA hing ganz oft mit Fotocovern zusammen, also mit nicht gezeichneten Covern. Ja, dann kommen wir jetzt notwendigerweise zum zweiten Nerd-Thema, nämlich die Systematik der Katalognummern. Eben ja schon angesprochen, dass als Europa, als das Label sozusagen eröffnet wurde, man erst alles mit den Nummern E100, wobei man fing gar nicht mit 100 an. Die ersten E-Nummern, die man vergab, das waren diese vier Sprachplatten, die es gab, leicht, schnell, unterhaltsam. Das war Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch, E111 bis E114 muss es ja gewesen sein. Und dann ging es auch erst mit E120 richtig los. Das war eine Klassikplatte, die Moldau und ich glaube irgendwas von Schubert war da drauf. Da veröffentlichte man also alles, was jetzt irgendwie an Musik rauskam. E134 war Max und Moritz. Und dann 1966 eben die E200er Reihe für die Kinderserie, später auch Jugendserie. Als die dann alle aufgebraucht waren, also bis man dann bei 299 angekommen war, machte man seltsamerweise nicht mit den 300er Nummern weiter, wie es sich ja angeboten hätte, sondern eröffnete die 2000er. Also zum Beispiel merkt man, dass die Heidi-Aufnahmen, die beiden E298, 299, das sind zwei Heidi-Aufnahmen und der dritte Teil ist dann E2005. Augenscheinlich liegen die sehr weit auseinander, letzten Endes lag da kein Jahr zwischen. Und auf die E2000er folgten dann E2100er. Und die führte man aber gar nicht zu Ende, weil man mit denen so spät angefangen hatte, dass als man 1977 völlig neue Katalognummern einführte, dann da gar nicht in der Not war, die E2100er noch irgendwie fortsetzen zu müssen. Ich hoffe, das ist so einigermaßen verständlich dargestellt.
Zweifel sollte man einfach in unsere Kolumnen gucken, würde ich sagen. Das hilft dann ja doch. In dem Fall ist es die 64, die das Ganze versucht ja ein wenig auch zu dröseln. Dieses Katalognummernsystem ist auch wirklich ein Mysterium mal wieder natürlich und für uns als Hardcore-Sammler eine ganz eigene Welt und wir unterhalten uns ja auch teilweise zu dritt in Bestellnummern. Weil die Titel auch viel zu lang sind, ja, natürlich, dann irgendwann.
Natürlich.
Außerdem wirkt das so schön fachmännisch.
Ja, und man kann auf dem Flohmarkt so ein bisschen den Händler verwirren, der dann nicht merkt, worüber man redet.
Aber wichtig ist doch da insgesamt zu wissen, dass nicht nur ein neues Nummernsystem eingeführt wurde, sondern dass Teile und eben nur Teile aus den vorangegangenen Katalog in dieses Nummerngeflecht wieder aufgenommen wurde in das neue,
Ja, man
sodass ja
hat die wieder
dann,
gefiltert dann.
nicht, sodass dann eben bestimmte Hörspiele auch noch unter der alten oder eben dann auch in einer neuen Katalognummer erhältlich waren auf dem Markt, kurz oder sag ich mal im Nachhinein gebraucht dann sowieso mit zwei Nummern existieren.
Genau, das war 1977. Da hatte man umgestellt auf dieses insgesamt siebenstellige System, was für die Hörspielplatten immer mit einer 115 begann. Und für die Hörspiel-MCs mit einer 515 begann. Und man hatte hier, das ist auch so ein bisschen seltsam, man hatte ja die, hatte ich ja erzählt, die Kinderserie und die Jugendserie 1975 nun gerade zu einer Bezeichnung zusammengeführt, nämlich Jugend, und fing jetzt an mit diesen 115er Nummern. Also ich stelle mir das, plastisch stelle ich mir das so vor, man hat sozusagen alle Schallplatten, die man weiter in einem Programm haben wollte, aus dem Schrank genommen, hat einen Stapel gemacht mit den Kinderplatten und einen Stapel gemacht mit den Jugendplatten und hat dann die Bestellnummern wieder so aufgeteilt, dass man schon an der Bestellnummer sehen konnte, ob es ein Kinderhörspiel ist oder ein Jugendhörspiel. Also 1977, 115er eingeführt wurden, da haben die Kinderplatten, die haben dann 001, 002, 003 und so weiter bekommen. Und die Jugendhörspiele fingen an mit 500. Das waren zum Beispiel die Karl-May-Platten, mit denen fing man da an. 501, 502 und so weiter. Das Merkwürdige ist, dass man bei dieser Aufteilung in diese beiden Genres wieder völlig uneinheitlich vorging und eine völlig andere Sortierung für die Kinderhörspiele wählte als für die Jugendhörspiele. Da passte dann wieder, also sozusagen dieser Bruch 1977 mit diesen neuen Katalognummern, der brachte jetzt alles durcheinander. Das muss man wohl sagen. Und was von vornherein, also am Anfang erschienen die Katalognummersysteme immer noch einigermaßen logisch, aber jede Form von Sortierung und von System wurde ganz schnell durchbrochen. Also das war auch schon bei den 200er-Platten so, dass man am Anfang relativ numerisch vorging, 201, 202, 203 und so weiter, aber irgendwann abbrach und nachdem man die 20er-Nummern fast durchgehend bestückt hatte, auf einmal mit den 260er-Nummern weitermachte. Warum? Keine Ahnung. Und das ist bei den 115er-Nummern genauso passiert. Da blieben Nummern frei, kein Mensch weiß warum, und die wurden dann teilweise erst nachträglich belegt. Das wird auch ein Geheimnis des Europavertriebs bleiben, denke ich mal.
Eins mehr oder weniger kommt es da ja auch bald nicht mehr an bei diesem Wirrwarr.
Nee, und es ist einfach im Nachhinein schwer nachzuvollziehen, was da der Grund war, nicht? Also wir hatten das ja in unserer Gruselserienfolge ja schon angesprochen, dass man Nessie vergessen hatte, als diese 115er Nummern ganz frisch vergeben worden waren, 1977. Da hatte man auch Nessie aufgenommen. Und das ist jetzt aber nur eine Nerd-Vermutung, da lasse ich mich auch gerne korrigieren. Hatte Nessie aus Versehen eine Kinderseriennummer bekommen, 115098, meine ich. Und damit war sie praktisch einsortiert mit Huibu und den drei kleinen Schweinchen und so weiter. Und vielleicht hat man sie deswegen nachher auch gar nicht mehr bei der Gruselserie gefunden, weil die sozusagen im falschen Stapel vernummert worden war.
Ja, weil zumal sie ja dann später nochmal mit 115.618 erschienen wiederum.
Genau,
Nessie.
und die Ausgaben sind identisch. Das heißt, also eine Platte hat zwei verschiedene Bestellnummern, also auch aus dem gleichen System zwei verschiedene Bestellnummern, die sich eigentlich nur so erklären können, dass man den Irrtum bemerkt hat und die sozusagen damit einmal umsortiert hat, denke ich mal.
Ja. Gut, ich
Ja.
glaube. Damit hätten wir das System einmal erklärt. Wenn ihr denkt, es wird nicht mehr schlimmer, dann wartet ab, bis wir zu Punkt 3 kommen.
Vielleicht kann man so zwei Beispiele noch anbringen zu dieser versuchten Systematik und nicht eingehaltenen Systematik. Als man 1977 die 115er Katalognummern einführte, entstanden auch die beiden Aufnahmen Winnetou 1, dritte Folge und Winnetou 3, dritte Folge. Man vergab die Katalognummern relativ systematisch und da es keine Spiel Winnetou 2, dritte Folge gab, ließ man diese Katalognummer tatsächlich frei. Wohl in der Idee, die später nochmal zu belegen oder wie auch immer. Also man versuchte schon, da eine gewisse Systematik einzuhalten. Da diese Aufnahme nie entstand, blieb diese Katalognummer tatsächlich dann unbelegt. Ein anderes Beispiel ist Meuterei auf der Bounty. Die erhielten sehr, sehr viel, sehr nachträglich, muss man sagen, die Katalognummer E2084. Die hätte eigentlich im Jahr 1975 vergeben werden müssen, blieb aber frei. Und erst als 1977 dann die Aufnahme erschien, wurde nachträglich diese letzte Lücke in den 2000er Nummern geschlossen. Das ist eben so das Geheimnis, dass man nicht weiß, hatte man damals schon die Aufnahme geplant, sie einfach nur nicht mehr verwirklicht, die Katalognummer dafür freigelassen. Da kann man dann nur spekulieren. Aber ich denke, damit ist auch so das Thema Katalognummern ausreichend abgehandelt. Und wir können zum dritten Unikum kommen.
Ja, vielleicht kann man noch erwähnen, dass man auf claudiusbrack.de sich die Cover ja auch alle komplett anschauen kann, jeweils in der einen Zählung und dann in der anderen neuen Ausrichtung sozusagen. Und das ist ja so beeindruckend, dass dann in der neuen Zählung oder Katalogisierung wirklich alles völlig systematisiert ist. Dass die Reihen wirklich
Scheinbar.
zusammenstehen. Ja, okay, mit kleinen Ausnahmen wieder, ja.
Ja, das nächste, was wir ansprechen wollten, sind die MC-Fassungen, die frühen Europa-Hörspiele, die auch als Kassette veröffentlicht wurden. Mit den LPs hatte man ja, wie schon dargelegt, 1966 angefangen. Die MCs erschienen so ungefähr ab 1969. So ein genaues Datum haben wir da nicht ausmachen können. Und einzelne Aufnahmen der Hörspielschallplatten wurden dann in der allgemeinen MC-Reihe, die hatten alle mal 4000er-Nummern, veröffentlicht. Hier hat man praktisch dieses System durchbrochen, dass die Hörspielaufnahmen ein eigenes Katalognummernsystem hatten, sondern man hatte kreuz und quer eine Walzerplatte neben einer Rock'n'Roll-Platte, dann kam Schneewittchen, und dann kam wieder, keine Ahnung, Jazzmusik oder so. Also da dann wieder ohne System. Das machte es schon schwierig herauszufinden, welche alten Schallplatten waren überhaupt auf MC erschienen, weil man ja jetzt gar nicht nach den Katalognummern sammeln konnte, sondern im Grunde beim Sammeln und Suchen Glück haben musste. Und es tauchte noch ein weiteres Problem auf, denn als man die Schallplatten herausgebracht hatte, da war es relativ egal, wie lang eine Seite war, abgesehen von der Qualität, wenn die Platte zu lang war. Aber dazu kommen wir noch. Aber man konnte sozusagen den Seitenwechsel dahin legen, wo es eben opportun war. Bei der MC hatte man bei Miller von Anfang an versucht, die Seitenlaufzeiten gleich zu halten. Ob das nun geschah, weil man das so ein bisschen komfortabler machen wollte beim Hören, dass wenn die erste Seite zu Ende war, man eben auch sofort umdrehen konnte. Das hatten andere Label nicht immer. Ich erinnere mich so an Philips-Kassetten und so, die hatten manchmal auch noch so 2 Minuten Leerlauf irgendwie hinten dran.
Kenne ich auch, dass man das spulen musste, wenn man umdrehte.
Genau, das gab es bei Europa nie, sondern die haben immer die Seitenlaufzeiten versucht gleich zu halten. Man griff allerdings auf total abstruse Methoden zurück. Also das Harmloseste war noch, dass man im Grunde den Seitenwechsel jetzt wirklich genau zeitlich gesehen in die Mitte des Hörspiels legte. Das heißt, die Kassette endete möglicherweise mit einem anderen Satz als die parallel dazu erschienene LP. Aber man kam bei den Märchen auf die Idee, die Märchen ganz neu zu kombinieren, gar nicht die Kombination der Schallplatte zu übernehmen, sondern die Märchen auf der Rückseite so zusammenzustellen, dass die genau die gleiche Laufzeit hatten wie das Märchen der Titelseite. Das klappte bei Märchen natürlich ganz gut, weil es wirklich egal war. Wenn auf der ersten Seite, keine Ahnung, der Froschkönig war, kombinierte man eben zwei neue Märchen hinten drauf, die genauso lang waren wie der Froschkönig. Es gab aber auch noch die Versuche, und das ist wirklich grotesk anzuhören teilweise, also die Seitenlaufzeit dadurch gleichzumachen, zu synchronisieren, indem man das längere Hörspiel einfach schneller überspielte. Das führt dazu, dass man zum Beispiel, das müsste sein, die Goldene Gans, die gab es als MC, da ist auf der Rückseite, glaube ich, vom Fischer und seiner Frau, da hat man ungefähr eine Seitenlaufdifferenz, würde ich mal aus Erinnerung sagen, von 2 Minuten, indem man einfach die Goldene Gans so schnell abspielt, dass das Märchen einfach kürzer wird. Die Stimmen klingen grotesk, also Hans Page klingt total albern dann. Das hat man aber auch nicht so oft gemacht. Meistens hat man mit Kürzungen gearbeitet und zwar ganz radikal, indem man einfach die längere Seite so lange runterkürzte, bis die genauso lang war wie die kürzere.
Anstatt sich die Arbeit zumindest auch, also auch einfacher zu machen. Ich finde ja Kürzen viel schwieriger, als zum Beispiel ein 15-Minuten-Hörspiel durch zusätzliche Musik auf 17 Minuten aufzublasen. Das ist doch viel einfacher, weil man das machen kann, wie man will. Da muss man nicht mal theoretisch der inneren Logik des Hörspiels folgen oder so. Wohingegen man ja beim Kürzen wirklich gucken muss, raubt der Satz der Geschichte entweder den Sinn, wenn ich ihn wegschneide, oder diese Szene ist die wichtig, und einfach Musik dazwischen kleben, merkt doch auch im Zweifel keiner. Die wenigsten haben ja Platte und MC zu Hause von den gleichen Geschichten, außer mal uns außen vor genommen.
Das ist vielleicht auch hier und da mal vorgekommen, dass man das praktisch die kürzere Seite verlängert hat. Also ein ganz extremes Beispiel sind da die Schauergeschichten von Edgar Allan Poe, wo die Schallplatte ja so aufgebaut ist, dass die Geschichte der Untergang des Hauses Usher die ganze erste Seite füllt und auf der zweiten Seite weitergeht und dann folgt Froschhoffers Rache. Und als man das auf der MC rausgebracht hat, da hat man tatsächlich erste Seite Usher, zweite Seite Froschhüpfers Rache geschnitten und hat da den Froschhüpfer durch zusätzliche Musik und Geräusche unheimlich aufgebläht. Aber das ist wirklich eine ganz große Ausnahme. Normalerweise hat man einfach gekürzt, gekürzt, gekürzt.
Also mir fällt auch ein ganz schlimmes Beispiel ein. Und zwar hatten wir ganz früh schon diese Karl-May-Platten und darunter eben auch den Schatz im Silbersee. Und das sind ja Teil 1 und 2 jeweils ganz lange Schallplatten. Also besonders lange Hörspiele, so habe ich das in Erinnerung. Und dann haben wir irgendwann später, mein Bruder und ich als Kinder, noch die Kassettenversion bekommen, weil mein Bruder hatte dann irgendwann seinen ersten Radiorekorder, nagelneu, Stereo und ich weiß nicht was alles. Und die Kassetten, die waren ja so extrem gekürzt. Also da fehlt dann jeder zweite Satz. Ich weiß nicht, wie viele Stunden die da verbracht haben müssen, um einzelne Sätze rauszuschneiden, sodass das Ganze aber irgendwie noch einen Sinn behält.
Naja,
Völlig
und da wurde
absurd.
ja auch, da fiel ja zum Beispiel auch eine richtige ganze Rolle weg, nicht? Ich glaube, Mrs. Butler kommt gar nicht mehr vor in der Kassettenfassung, nicht?
Ja, ich glaube, so war es, ja.
Ja, wahrscheinlich hat man Heller von der Ostensacken einfach in den Keller eingesperrt und hat gesagt, du kommst ja erst wieder raus, wenn die Seiten gleich lang sind oder irgendwie so. Ja, so hatte man also praktisch völlig neue Kassettenfassungen schaffen müssen. Und ähnlich grobmotorisch war auch die Covergestaltung der damaligen Zeit. Man hat nämlich, ich bin da nicht Profi genug, aber manchmal sieht es so aus, als ob man gar nicht die Möglichkeit hatte, für das kleine Kassettencover den Titel anders zu setzen, den Titel, der jetzt groß auf dem LP-Cover zu sehen war, sondern man hat ganz oft den Ausschnitt so gewählt, dass der Titel erhalten blieb und auch genau an der Stelle, wo auf dem LP-Cover war, und man einfach ganz radikal die Seitenränder abschnitt, um dieses senkrechte oder um dieses längliche Format eines Kassettencovers hinzubekommen. Ohnehin fielen da natürlich viele Details weg, weil man von einem quadratischen Bild auf einmal, naja, wie viel ist das, ein Drittel wegschnitt. Also die alten Kassetten sind wirklich sozusagen mehr oder weniger fast so ein bisschen Abfallprodukte der LP, ist so zumindest künstlerisch gesehen. Und es kam eben dazu, indem man die Märchen ja völlig neu kombinierte, hatte man zum Beispiel auf einmal auch ein Märchen über. Zum Beispiel der gestiefelte Kater ist die Rückseite von der ursprünglichen E206 von Hänsel und Gretel. Die Platte hieß eben Hänsel und Gretel, dafür gab es ein Cover für den gestiefelten Kater aber nicht, weil das ja die B-Seite war. Und bei der Kassettenedition brauchte man jetzt ein neues Cover. Da hatte man nun den gestiefelten Kater zum Titelmärchen gemacht, hatte aber kein Cover aus dem Repertoire und musste sich ein eigenes basteln. Also, und
So
das sieht
sieht es
auch,
auch
das
aus.
merkt. So sieht es auch aus. Es sieht so ein bisschen aus wie aus so Buntpapier zusammengeklebt. Wer sich es angucken will, das ist die Kassette 4039.
Runde 20.
Kolumne 20, genau. Ja, so war das eine ganze Zeit lang, dass die Kassetten im Grunde der LP-Veröffentlichung so ein bisschen hinterherhinkten. Und man wohl, denke ich mal, nach dem Verkaufserfolg ging, welche Kassetten man nun als MC rausbrachte. Bis man so 1900, jetzt müsste ich überlegen, wann war das, so 1973, da hatten die Kassetten dann so ein bisschen die LPs eingeholt, auch wenn man nicht alle vertont hatte, alle geschnitten hatte für MC. Aber so 1973, 74 erschienen die dann schon so einigermaßen parallel. Und die Kassette nahm ja auch immer mehr Raum ein. Die wurde ja immer besser verkauft nachher als die Schallplatten. Und als 1977 dann die neuen Katalognummern ausgegeben wurden, die siebenstelligen, da erschienen die im Grunde bis auf ganz wenige Ausnahmen immer parallel. Kassette und MC. Und man war 1976 schon dazu übergegangen, weil man wohl um dieses Problem wusste, dass man Heller immer in den Keller sperren musste, dass man die Seiten schon bei der LP-Fassung gleich lang hielt. Das setzte 1976 ein. Da waren so die allerersten, müssen gewesen sein. Das Gespenst vom Schlosshotel in 80 Tagen um die Welt, so aus der Ecke irgendwie. Da hatte man also schon die LP-Seiten gleich lang gehalten.
Also ich weiß es sehr genau, zum Beispiel, das wirst du natürlich, Markus, auch wissen anhand der Bestellnummern. Aber ich hatte alles an Huibu bis Folge 8, was ich kriegen konnte als kleiner Stöpsel, und hatte das durcheinander auf Platte und Kassette. Und ich weiß, 1 bis 4 Huibu sind als Kassetten definitiv bearbeitet und gekürzt, und 5, 6, 7 aufwärts dann nicht mehr später.
Genau.
Außer du sagst mir jetzt, das stimmt gar nicht, du hast deine Kindheit falsch in Erinnerung.
Nee, du hast die Kindheit richtig in Erinnerung.
Danke.
Die Folgen 5 und 6 erschienen ja 1977. Da hatte man sozusagen schon vorausplanend
Ja.
die LP-Seiten gleich lang gehalten, ja.
Ja, okay.
Vielleicht so als Anmerkung noch, also das, was am Anfang manchmal gar nicht so nachvollziehbar war, warum einzelne Hörspiele als MC nicht mehr rauskam. Carsten, wir hatten auch mal drüber gesprochen. So ein Unikum sind zum Beispiel Der Wildtöter und Der Letzte der Mohikaner. Die erschienen ja 1970 unter Konrad Halver, aber vielleicht kannst du das erzählen.
Ja, es ist wirklich ein Unikum, weil das sind zwei ganz tolle Hörspiele, aber nur eine davon, ich glaube, es ist die zweite, ist auf Kassette erschienen. Und viel später, 30, 40 Jahre später, kam es dann auch so, dass in der Serie die Originale dann beide gar nicht erschienen sind, aber Teil 3 und 4 der Reihe wiederum erschienen sind, also Die Peri und Der Pfadfinder. Ja, aber eben diese frühen Klassiker mit Helmut Lange, zwei ganz tolle Hörspiele, die kamen merkwürdigerweise eben nicht zusammen auf Kassette raus, sondern nur ein Teil.
Und
Erklärung
dann auch noch der
offen.
zweite.
Ja,
Ja,
das
genau.
ist so absurd. Also ich bin, wie man sich denken kann, bei keinem anderen Hörspiellabel so in der Materie drin wie bei Europa. Mich würde wirklich mal interessieren, ob so die anderen großen Labels, Maritim, Poly, was es alles gab, Fontana, ob da auch so ein Käse gemacht wurde. Also von einem Zweiteiler zu sagen, als LP erschienen, wir bringen die jetzt mal als Kassette, aber nur den zweiten Teil.
Das Merkwürdige ist nur, um jetzt mal ganz, ganz konkret an diesem Beispiel zu bleiben, das stelle ich mir genauso vor. Letzten Endes, so ein Unternehmen will Geld verdienen. Die machen sich ja keine Gedanken
Ja.
darüber. Sie sagen, um Gottes Willen, wir haben jetzt, ich weiß nicht, biblische Geschichten überhaupt nicht auf MC rausgebracht oder so. Das glaube ich schon. Aber
Skandal.
gerade jetzt ich nenne es mal damals 1970, war es ja noch ein Zweiteiler, Der Wildtöter und Der Letzte der Mohikaner. Da kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das eine ein Spitzenverkaufsprodukt war und das andere lag wie Blei in den Regalen. Also wie man sich dann da
Ja.
entscheidet, letzten Endes Teil 2 auf Kassette umzuschneiden und Teil 1 nicht. Ja.
Ja, völlig klar. Das ist ein klassischer Fehler einfach. Das unterläuft einfach, und ja, ich weiß ja auch gar nicht, inwieweit man das dem Hörspiel ansieht, wenn man nur aufs Cover guckt, dass das ein Zweiteiler ist, der zusammenhängt mit etwas anderem.
Aber das wollte ich gerade erwähnen. Es ist ja gerade merkwürdig, weil das sind ja gerade so populäre Titel, ne? Also das ist ja nicht so wie das unbekannteste Märchen der Gebrüder Grimm und das zweitunbekannteste oder so, wo man sagen könnte, ja gut, da haben die sich vertan. Das sind ja ganz griffige Titel und die kamen ja auch ganz bewusst zu der Zeit raus mit Helmut Lange als Sprecher, weil ja dieser Fernsehvierteiler gerade 1968 ausgestrahlt worden war mit Helmut Lange in der Hauptrolle. Und das war eine unheimliche Präsenz. Also es ist ja eigentlich schon glücklich, dass dann ein Teil sozusagen unter den Tisch fällt. Da muss man schon sehr geschlafen haben. Leider.
Es zieht sich ja auch leider durch die Veröffentlichungsgeschichte, dass man da wirklich nur mutmaßen kann. Und man kann im Grunde gar nicht auseinanderhalten, war das Absicht, oder waren das ein Fehler. Also bei den MCs zum Beispiel ist dieses Kasperle-Hörspiel, Kasperles lustige Streiche, das ist sogar zweimal rausgekommen unter verschiedenen Bestellnummern in verschiedenen Schnittfassungen. Teil 2, Kasperle ist wieder da, gab es gar nicht auf MC. Und Folge
Da.
3, Kasperle und Seppel etwas später. Also da ist auch viel Durcheinander einfach
Ja,
drin,
ja.
denke ich mal. Ne?
Ja, und es ist halt immer wieder das Phänomen, ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, ich kenne einen Hardcore-Beatles-Sammler, also wirklich von den Büchern über alles über das Thema Beatles. Und er sagt immer wieder, nach 50 Jahren Beatles-Forschung ist das wirklich bei dem schon, es ist nicht mehr möglich, 60 Jahre danach oder sowas, eine Logik in etwas reinzupressen, die einfach nie da war. Die war nicht durchdacht. Die ganze Welt war überrannt von dem Erfolg. Als Beispiel mal, bei Europa war es sicherlich phasenweise nicht anders, was Erfolg angeht. Und man hat nur geguckt, was haben wir da, was wir raushauen können. Und ich glaube, es gibt von einem Album hat man inzwischen 79 verschiedene Länderpressungen mit unterschiedlichen Reihenfolgen der Songs. Und du kannst keinen mehr fragen, warum. Und es hat ja auch niemand mit Absicht gehandelt. Das ist da also eigentlich nicht anders. Man darf nicht immer versuchen, in alles einer Logik nachzukommen oder zu finden, wenn sie einfach nie beabsichtigt war, da zu sein.
Das ist, glaube ich, auch ein guter Schlusssatz für dieses Thema. Denn
Ja.
letzten Endes kann man nur sagen, es ist so. Es war bei den Kassetten immer schwer rauszufinden, welche gab es dann, weil man das über die Bestellnummer nicht rauskriegen konnte. Man kann eben nur feststellen, es gab eine völlig wilde Veröffentlichungspraxis bis bei 1977 mit diesen neuen Katalognummern im Grunde immer parallel Kassette und MC rausgebracht hat.
Ja, dann war Ruhe.
Gut, kommen wir zum nächsten Unikum, wenn es für euch okay ist. Das war nämlich
Meinst du uns oder
Schallplatten,
die
die ich
Hörer?
im Grunde alle, ich weiß nicht, die Hörer, wie viele noch da sind.
Ich
Vielen
wollte gerade
Dank
sagen,
fürs
wer jetzt noch
Durchhalten.
dabei ist, der kann auch weitermachen.
Wer jetzt noch dabei ist, darf sich ein Fleißbienchen abholen.
Ja.
Ja, kommen wir zum nächsten Unikum, den Schallplatten, die ich selber früher ganz lange gar nicht auf der Liste hatte und dann hier bei einem Flohmarkt in den Hamburger Messehallen auf einmal entdeckte und ganz fasziniert war, nämlich die Faun-Singles. Also Schallplatten mit, was haben die, Holger? 17 cm Durchmesser oder wie groß sind die Singles?
Ja.
Die zum größten Teil die normalen Cover der LPs aufwiesen und auf denen die Märchen der Jahre 1966 bis 1971 zum Teil veröffentlicht worden waren, allerdings sehr stark gekürzt, weil die Laufzeit bei so einer Single natürlich noch kürzer war, jetzt als man das bei einer MC zum Beispiel hatte. Da gab es 12 Stück. Und auch da gab es das Phänomen, dass man Märchen veröffentlichte, für die man noch gar kein Cover hatte im LP-Katalog. Da verwendete man wieder dieses Cover für den gestiefelten Kater, dieses, was wir vorhin schon ansprachen, was so ein bisschen aussieht wie aus Buntpapier ausgeschnitten. Und erstmalig, das Cover gab es eben bis dahin auch nicht, weil das ein Märchen einer B-Seite war, Tischlein deck dich. Da gab es auf einmal ein Cover für die Single, was bisher gar nicht im Programm gewesen war. Die haben aber auch immer ein ziemliches Nischenleben geführt, die Singles. Also die sind manchmal so im Internet so aufgetaucht, aber in der Regel spielen die keine große Rolle. Wen es interessiert, wir haben in Kolumne 12 auf unserer Homepage haben wir nochmal aufgelistet, welche es gab, wie das so ein bisschen kombiniert worden war, auch ist dort notiert, wie diese Kürzungen da zustande kamen. Auch da gibt es nämlich wieder schneller abgespielte Masterbänder, um das alles noch auf eine Single zu bekommen.
Hast du die eigentlich alle, Markus?
Mittlerweile ja, aber das war gar nicht so leicht, ja.
Das
Mittlerweile
glaube
sind
ich.
sie alle da.
Obwohl,
Ich
ich
denke.
sag mal so, von diesen 12, glaube ich, sind eigentlich 8 oder 9 immer relativ leicht zu finden. Es dreht sich am Ende so um 2 oder 3, die schwer zu bekommen sind. So habe ich das in Erinnerung.
Okay.
Ich habe
Ja, ich
keine,
fand,
von
das waren
daher kann ich
aber.
sagen, ich fände alle schwer.
Okay.
Ja, das ist im Grunde auch mehr so ein Sammlerobjekt, nicht?
Ja,
Also
sicher.
letzten Endes sind es gekürzte Fassungen, die Tonqualität ist relativ schlecht, muss man sagen. Und ja, es ist ein wenig mehr wert. Also für so einen Sammler, der denkt, ach, das ist ja lustig, ist es vielleicht ganz interessant, aber.
Also interessant sind da eigentlich die Coverabweichungen, ne? Also für ein Tischlein deck dich. Das sieht so komisch aus. Also das haben die, glaube ich, nicht gerade bei Hans Möller in Auftrag gegeben.
Nee, das war bestimmt nicht. Das war, glaube ich, das musste schnell gehen. Also ja, da kann man auch gar nicht viel mehr zu sagen. Also die Singles, die Faun-Singles müssen ungefähr so 1972 rum erschienen sein. Das kann man so aus verschiedenen Anhaltspunkten sich so ein bisschen zusammensuchen. Also die Märchen, die veröffentlicht wurden. Das letzte erschien 1971. Und insofern, das sind nämlich die 7 Schwaben, insofern kann man sagen, vor 71 kann diese Reihe nicht erschienen sein. Dann sind auf allen Coverrückseiten immer alle alle Singles aufgeführt. Das heißt, da spricht einiges dafür, dass die so im Block erschienen sind. Und ich würde mal so vermuten, 72, 73 gab es dann diese Found-Singles. Aber die haben jetzt so bei der ganzen Europa-Historie nie eine große Rolle gespielt. Wer sich da informieren will, wie gesagt, Kolumne 12. Ja, und mit dem Thema Märchen kommen wir dann schon zum nächsten Punkt, den wir ansprechen wollten, nämlich die von uns sogenannten B-Märchen. Der Begriff, den gab es natürlich so nie, das ist so ein sammlerinterner Begriff. Man hatte nämlich 1972, als Heike-Dine Körting zum Unternehmen kam, folgende Idee gehabt: Die alten Märchenplatten von 1966, die noch unter Claudius Brack erschienen waren, da hatte man sehr prominente Märchen immer auch auf ein und dieselbe Schallplatte gepresst. Das heißt, man hatte zum Beispiel, wie schon angesprochen, Tischlein deck dich war eine Rückseite. Oder auch Rumpelstilzchen war ein Teil der Aschenputtel-LP und so weiter und so weiter. Man war wohl auf die Idee gekommen, Mensch, warum nehmen wir die nicht auseinander, geben jedem bekannten Märchen eine eigene LP und kleben einfach hinten auf die B-Seite ein unbekanntes Märchen drauf. Und so kam es dann auch. Also unter der Regie von Heike-Dine Körting entstanden dann 1972, 73 so um die 14, 15 Märchen, die man als neue B-Seite auserkor, dafür praktisch die alten Platten aus dem Verkauf nahm und jetzt mit neuen Covern und in neuen Zusammenstellungen aus 6 oder 7 alten Märchenplatten auf einmal 14 gemacht hatte. Und ja, damit hatte man im Grunde so zwei Dinge erreicht. Einmal hatte man ein unheimlich großes Märchenprogramm und man hatte auch gleich die Cover mit so ein bisschen modernisiert. Insofern war da jetzt tatsächlich so im Märchensektor ein Einschnitt. Und man merkte eigentlich nur, dass da alles nochmal recycelt worden war, wenn irgendeine Oma oder eine Tante oder eine Mutter dem Kind die gleiche Platte nochmal kaufte, mit einem anderen Titelbild.
Und genau, vor allem zu den Titelbildern. Du hattest gesagt, modernisiert. Ich würde aus heutiger Sicht sagen, man hat sie 70er-risisiert. Also das Farbenchaos auf den Zweitauflagen ist ja, also es fiel mir damals nicht so auf wie heute. Also guckt euch die Rückseiten an, dieser wiederveröffentlichten Märchenplatten.
Ja, die Rückseiten sind übel, das stimmt,
Es sind
ja.
70er-Jahre Tapeten- und Kinderzimmerdekorationen zu
Also
sehen.
die Rückseiten der Cover wohlgemerkt,
Ja,
ja.
natürlich. Ja. Das ist
Aber ich muss
also.
sagen, ich hatte damals als Kind diesen gestiefelten Kater eben in dieser
Doch, ich auch.
Neuauflage.
Ja.
Und das ist für mich aber so ein Sinnbild der 70er. Der sieht so cool aus, als wäre er irgendwie in der Carnaby Street einkaufen gewesen. So ein Hut sich zugelegt, so 70er, hip, bunt. Auch so lässig irgendwie, also ich fand das Cover immer schon klasse.
Ja, und guckt euch
Ja, und
genau
es
bei
fehlt
der Platte die
eigentlich.
Farben an. Hinten drauf.
Ja,
Lila, rosa, rot, gelb.
und es fehlt eigentlich nur noch, dass der Kater so ein Joint in der Hand hat. Das hätte total gut zum Cover gepasst und es hätte auch gut zu dem neu aufgenommenen Märchen der B-Seite gepasst. Also für euch scheint es ja ganz normal zu sein. Ich hatte die Platte früher nicht. Und ich finde diese Geschichte der Zaunkönig, das ist ja die Rücksendung von der 2024, ich finde, das ist ein absolutes Drogenhörspiel.
Ich finde das
Das ist
herrlich.
so, also ich weiß gar nicht, welcher Vogel das ist, aber irgendein Vogel sagt immer so, Tidili, Tidili. Und denkt, oha.
Ich
Ich
habe
fand
die
das immer klasse.
A-Seite schon schwer gefunden. Also
Für
ich.
Kinder wie geschaffen, die B-Seite. Also die ist so schräg, ja, herrlich.
Okay, nee, ich habe die immer relativ drogig und ich fand auch, aber wir wollen ja nicht einzeln auf Platten jetzt eingehen, aber ich fand den Kater mit Sven Mahler auch ein bisschen schwierig besetzt.
Aber vielleicht ist doch erwähnenswert, dass von diesen ganzen B-Seiten, die ja, wo ja einige oder alle von Heike-Dine Körting stammen, dass die ja nie wieder veröffentlicht wurden, nicht? Auch die kommen ja nicht in der Originale vor, weil es ja nicht Originalveröffentlichungen waren in dem Sinne. Und sie sind auch in keiner anderen Form dann irgendwie mal auf CD erschienen. Ich glaube, es gibt ein Märchen, das ist der Schneemann. Der ist mal kombiniert worden mit was anderem für CD. Aber ansonsten sind die leider alle verschwunden vom Markt und es sind ja ganz tolle Sachen dabei.
Ja, ich glaube aber nicht, dass es daran liegt, dass es nicht Originale in dem Sinne waren,
Ja,
sondern
gut.
ich glaube, dass die originale Veröffentlichung mehr so auf unsere Altersklasse zielten und wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit größer war, dass man die alten Märchen kannte, obwohl die sind ja auch nicht wieder rausgekommen oder ganz wenige nur, ne?
Ja, eben. Da ist noch eine Riesenlücke für Originale. Also da könnte man noch mindestens 50 Wiederauflagen machen, ja. Ich fand übrigens auch ganz toll, das hatte ich auch in dieser Version, der Wolf und die sieben Geißlein oder sieben jungen Geißlein, wie auch immer. Da war ja hinten drauf das
Die Gänse
Lumpengesindel,
und die Gänsehirtin.
das Lumpengesindel, was auch schon schräg ist, was aber eine ältere Aufnahme war, noch mit Konrad Halver. Und dann die Gänsehirtin am Brunnen. Und das war so, oder ist so ein tolles Märchen. Also da habe ich auch regelmäßig geheult, wenn ich das gehört habe. Das ist so traurig und rührt einen so an. Also das ist unvergleichlich. Ich muss sagen, es ist echt schade, dass auch die Frau Körting nicht mal irgendwo sozusagen in der alten Kiste gekramt hat und sowas einfach alles auf CD veröffentlicht hat. Weil das lohnt sich einfach. Und das Cover war auch toll.
Im
Das
Moment,
Cover ist ein ganz tolles.
es lohnt sich vielleicht inhaltlich, aber es wird halt nicht ein Verkaufserfolg gewesen sein.
Ja.
Bleiben wir einfach mal bei den nackten Zahlen und Wahrscheinlichkeiten.
Ja, aber
Wir
es ist ja
werden.
auch nur eine Theorie. Ich glaube, dass diese
Naja.
sich besser verkauft haben als vielleicht die Erstauflagen von Märchen, ne? In den
Ja.
60ern.
Das ist eine Theorie. Können wir nicht viel zu sagen.
Ja.
Im Zuge dessen muss man unbedingt auf unsere Kolumne Nummer 28 verweisen. Da sind diese B-Märchen, wie wir sie ja nun gelernt habt, immer nennen, nochmal alle einzeln aufgebröselt und dargestellt im Rahmen der Möglichkeiten, so gut wie man das eben kann, bei diesem Durcheinander, was damals entstand. Aber Kolumne 28, ein lesenswerter Tipp.
So, und damit kommen wir zum sechsten Thema unseres Podcasts. Und da wird sicherlich eine kleine Auseinandersetzung zwischen Holger und mir geben. Das Thema ist
Aber
nämlich
genau.
oh, Folge 2 der Serie Huibu, das Schlossgespenst. Wie bestimmt viele wissen, gibt es hiervon zwei verschiedene Fassungen. Die erste Huibu-Folge war ja 1969 entstanden unter der Regie von Konrad Halver mit der damaligen, ich nenne es immer so die Starbesetzung, Gisela Trowe, Klaus Wilke, Hans Clarin und so weiter, Ingrid André. Und ich denke, auch da wird der Erfolg eine Rolle gespielt haben. Und 1973 entstand dann die zweite Folge von Huibu, allerdings mit einer komplett anderen Besetzung, denn inzwischen war ja nicht mehr Konrad Halver mit seiner Truppe vor Ort, sondern Heike-Dine Körting, die sich ja auch ein neues Ensemble gerade zusammenstrickte. Zum Teil waren da ja auch Sprecher von Dagmar von Kurmin noch im Studio. Und so entstand Folge 2 mit einer bis auf den Erzähler völlig abweichenden Besetzung. Also König Julius wurde anders besetzt, König Constantia und vor allen Dingen eben auch Huibu.
Und der Erzähler musste offensichtlich in einem Hochofen sitzen, um seinen Erzählertext aufzunehmen.
Das stimmt, die ganze Aufnahme, da klingt Hans Pitsch so ein bisschen, als wenn er in einem Ofenrohr sitzt, ja. Da war offenbar auch noch gar nicht so klar, dass das jetzt so richtig so eine Serie werden würde. Erstmal gab es noch gar keine Folgennummern, also es gab keine Folge-2-Nummer auf dem Cover. Und 1900, jetzt muss ich gucken, 1974 erschien dann ja Folge 3 von Huibu. Huibu spukt lustig weiter. Da war es dann wieder Hans Clarin. Wiederum andere Besetzung, König, Kastellan, Constantia und so weiter. Und entweder zusammen oder kurz vor Folge 4 mischte man jetzt die Huibu-Folge 2, in der Helmut Kolar Huibu gesprochen hatte, mit Hans Clarin neu ab. Offensichtlich in dem Versuch, der ganzen Serie so ein bisschen mehr Einheit zu geben. Und vielleicht eben auch, ich weiß, das kommt ja immer dazu, man weiß ja gar nicht, was war aus Helmut Kolar geworden? War der überhaupt noch erreichbar oder wollte der nicht mehr? Oder Hans Clarin hatte gesagt, klar, das können wir auch weitermachen. Jedenfalls mischte man nachträglich Folge 2 nochmal neu ab, entfernte die Aufnahmen mit Helmut Kolar und schnitt und schnitt Hans Clarin in die Aufnahme. Und das Merkwürdige, es tauchten auf einmal Szenen auf, die offensichtlich in der ursprünglichen Fassung nicht verwendet worden waren. Abgesehen von neuen Passagen, die man nachträglich aufgenommen hatte, gab es Sätze von den Sprechern, die bei der Aufnahme mit Helmut Kolar dabei gewesen waren, Michael Weckler, Helmut Kindermann, die aber später nicht mehr vor Ort waren, auch nicht mehr vorkamen. Und da hat man ganz offensichtlich auch die Urfassung noch um ein paar Sätze erweitert. Und nun ist die Frage immer gewesen, welches ist die bessere Fassung? Da werden Holger und ich uns auch nie einig werden. Aber vielleicht schalten wir einmal Carsten vorher
Doch,
ein. Wie?
da bin ich der falsche Ansprechpartner. Also ich habe ja von Huibu ganz spät erst den ersten Teil kennengelernt und fand den ganz toll. Ja, und war vom zweiten nicht so angetan und habe dann später erst erfahren, dass es diese Urfassung mit Helmut Kohler gibt. Inzwischen gibt es sie auch auf CD in der Huibu-Box. Aber ich bin bei Hubu nicht so ganz firm. Ich weiß nur noch, dass im zweiten Teil ja schon alles viel moderner war. Ich glaube, diese Baustellenszene kommt davor, wenn ich mich recht erinnere. Aber ich kann jetzt ich kann jetzt keinen Vergleich anstellen zwischen den beiden Fassungen. Das wäre jetzt zu viel verlangt. Ich bin nicht so sehr im Hubu-Thema.
Und es kann überhaupt keinen Streit geben, Markus. Die musst mir einfach recht geben, dass die mit Clarin die bessere ist. Dann sind wir
Stimmt
uns
ja
schon
überhaupt
einig.
nicht. Naja, das Ding ist halt immer dieser Kindheitsbonus, ne? Ich hatte
Ja, total.
die Fassung mit Collar und ich finde auch Collar bis heute absolut vertretbar in der Rolle. Er ist sehr viel unheimlicher, er ist natürlich nicht so wie Clarin, das kann man überhaupt nicht vergleichen. Aber ich fand ihn immer sehr, sehr passend und nur muss man auch sagen, als ich damals Huibu kaufte, ich war ja so jung, als ich die beiden Folgen kaufte, da gab es Folge 3, glaube ich, noch gar nicht. Das heißt, es gab eine Folge mit Clarin und es gab eine Folge mit Kular. Also da war noch gar nicht so sehr dieses Element mit, sonst ist es ja immer Clarin oder so im Spiel.
Ja, und ich, also das ist, du hast sicherlich vollkommen recht. Es geht immer darum, welche Version hatte man halt als Kind. Bei mir war es die Clarin-Fassung und die ist natürlich auch, das ist dann die Gunst des Spätgeborenen. Ich bin ja erst Ende der 70er in das Hörspielspiel eingestiegen und da wurden mir halt, es gab zu der Zeit Huibu 1 bis 8 mussten auf jeden Fall schon da gewesen sein. Und die waren halt natürlich völlig stringent in einem vollkommenen Besetzungschaos. Aber die Konstanten waren für mich natürlich Paige und Clarin. Die
Das stimmt,
einzigen, die
ja.
einfach immer dabei waren. Und dadurch war natürlich dann später eine Entdeckung mit, was ist das für ein Käse? Was ist das für ein Gespenst? Das machte natürlich überhaupt keinen Sinn, als mir das später dann irgendwann mal klar wurde und ich das bemerkte. Also, das hat sicherlich damit zu tun, was man als Kind hatte, aber. Ja, genauso müsstest du meine These eigentlich akzeptieren können, dass ich sage, die Gunst des Spätgeborenen ist dann aus einem Rutsch, wirkt das alles natürlich sehr schlüssig, wenn man die ersten Folgen 8 geschlossen vorgesetzt bekommt.
Absolut. Und Clarin ist ja auch gut in der Rolle, gar keine Frage. Sonst
Ja,
hätten sie ihn ja auch nicht immer wieder genommen. Aber für mich war es eben so legendär, dieser Würfelschummelszene da, als Huibu den Würfel umdreht und der dann auf einmal die 7 oben liegt, wie Kular eben sagt, so 7 gewonnen, Julius. Fand ich großartig. Fand ich auch bei Kular besser als bei Clarin. Also man muss auch dazu sagen, der ganz große Teil dieser Aufnahme blieb ja erhalten. Man hat ja wirklich punktuell die Rolle des Huibu neu reingemischt und diese ganz paar Sätze, die der König Julius und der Kastellan in dieser Szene haben, wo es diese Feier auf Schloss Burg ergibt und Huibu da als Hund dann dazwischen gelaufen kommt und so weiter. Ansonsten der Rest der Besetzung ist ja gleich geblieben und es gibt nur ganz wenige Schnitte. Allerdings ist das Merkwürdige, man hat in dieser Festszene hat man ja also einen Sprecher, den ich weiter nicht identifizieren konnte, aber Zwischenrufe von Manuela Dahm und Rainer Brönnecke reingeschnitten. Wen man in der Szene aber entfernt hat, ist die Königin, also da ja schon Königin Constantia, die jetzt in der Clarin-Fassung erst ganz am Ende des Hörspiels auftaucht, als die alle den Grafen vertreiben wollen. Finde ich dramaturgisch ein bisschen schlecht, aber das hat nichts jetzt direkt mit der Fassung zu tun.
Stimmt, aber ist ein absolutes Kuriosum im Katalog, ein Gespenst, zwei Versionen. Auch da müssen wir natürlich wieder auf die Kolumne verweisen. Eine sehr frühe, Kolumne 2 war das damals, die genau dieses Mysterium aufbröselt. Ein Gespenst und zwei Fassungen.
Ja, ich denke, damit ist Huibu erschöpfend behandelt.
Als
Unser
Serie nicht, aber zumindest das Phänomen der zwei
ja, gut,
Brocken
das
mit einer
Phänomen der
Geschichte.
Folge 2, gut. Also Huibu wird
Ja.
sicherlich nochmal in irgendeiner Folge aufgegriffen werden, ja. Kommen wir zum nächsten Thema, die Farbigen von Europa. Also in den frühen 70ern, das war ja so der Siegeszug der Hörspiel-LP, bevor nachher die MCs aufkamen, hatte man sich bei Europa entschlossen oder bei Miller entschlossen, die Europaplatten zum Teil, zumindest diese Kinder- und Jugendhörspiele, in farbigem Vinyl rauszubringen. Abweichend vom üblichen Schwarz gab es auf einmal so ein, ja, so ein Neongrün und so ein Neonorange, würde ich mal sagen. Und auch hier kann man sich nur versuchen, ein Bild zu machen, indem man alle möglichen Informationen zusammensammelt, die sich dazu finden lassen. Das ist bei uns die Kolumne 39 und das war eine wirkliche Forschungsarbeit, weil die Idee, wir machen da jetzt mal eine Kolumne draus, also wirklich, das darf man wohl sagen, verteilt über verschiedene Bundesländer, nach den Exemplaren gesucht wurde, die überhaupt auf dem Markt erschienen waren. Wir hatten überhaupt keine Übersicht darüber, welche Hörspiele in Grün oder Rot erschienen sind. Und auch hier, selbst jetzt, wo man alle Titel kennt, ist überhaupt kein System dabei erkennbar. Frage an euch, hattet ihr früher welche von diesem farbigen Vinyl?
Nee, keine einzige.
Ja, achso, okay, du hast schon geantwortet. Ja, also ich hatte schon ich würde mal sagen, das war schon. Da wohnten wir noch in der Wohnung. Das muss noch vor 1975 gewesen sein. Da hatte ich bestimmt schon zwei oder drei. Gut, weil ich ja auch klein war und in der Hauptsache wurden ja Märchen und Kleinkinderplatten mit diesem farbigen Vinyl ausgestattet. Also ich hatte, wie gesagt, zufälligerweise, glaube ich, drei Stück. Also die müssen auch eine starke Verbreitung gehabt haben.
Ja, ich hatte gar keine und musste mir überhaupt erstmal ein Bild verschaffen und war da jetzt so, ich sag mal, auf Sammler angewiesen, die dann zur Seite wirklich beigetragen haben, so Bilder und Mitteilungen, welche sie haben. Völlig systemlos das Ganze. Also wie du schon sagtest, hauptsächlich hatte man Kinder aus der Kinderserie Aufnahmen rausgesucht und Orange und Grün rausgebracht. Es gab nur ganz wenige aus der Jugendserie und auch da war es zum Beispiel so, ich glaube, das wirst du besser wissen, Carsten, dass zum Beispiel Old Shoehand 1 gab es nach unserer Kenntnis nicht in farbigem Vinyl, aber wohl Old Shoehand 2. Also
Eins gab es in Grün.
dann gab es zwei nicht, dann war das so
Genau
rum.
richtig, ja.
Also man hat noch nicht mal da irgendwie versucht, oder vielleicht hat man es versucht, aber auch da ging es offenbar danach, was müssen wir jetzt gerade pressen? Oh, Old Shoehand 1 haben wir nicht mehr, zack, Old Shoehand 1. Denn man weiß ja auch nicht, warum verfielen die da drauf. Also es war in den 70ern durchaus üblich, so farbiges Vinyl, ne? Wenn ich mir das so angucke, das Angebot allgemein jetzt meine ich.
Das ist jetzt mal rein technisch gesehen ein lustiges Kuriosum, dass man da immer von farbigen Vinyl spricht. Denn eigentlich im Kern des Ganzen ist ja PVC, also Polyvinylchlorid, woraus unsere Platten sind, ist ursprünglich ja auch nicht schwarz. Es ist eigentlich transparent. Es wird ja bei der Vinylproduktion Ruß mit beigemischt bis heute, um diese schwarze Farbe zu erreichen und um eine bessere Klebe zu erreichen. Das ist der Grund, warum die Platten eigentlich schwarz sind. Also es gibt ja diese Diskussion, dass farbiges Vinyl nicht so gut klingt wie schwarzes Vinyl. Das ist technisch gesehen nicht begründbar, wohingegen natürlich Bilderplatten, wo eine extra Folie aufgetragen wurde mit einem Bild, kennt man die sogenannten Picture-LPs, die klingen hörbar schlechter. Das ist technisch
Die klingen
bedingt.
deutlich schlechter, ja.
Genau, weil nämlich die Rillen anders sind und weil weniger Volumen dahinter steckt und weniger Bass in die Rillen passt, etc. Das hat technische Gründe einfach. Sie sind weniger tief, nämlich weil sie eben Tiefe verlieren durch die Bilderschicht, die dazwischen liegt nochmal. Aber farbiges Vinyl in sich kann eigentlich technisch gesehen nicht schlechter klingen als schwarzes, denn auch schwarzes Vinyl ist bereits eingefärbt. Das nochmal als kurze Exkursion, was
Okay,
ich aus
ja.
meiner
Gut, also
Berufswelt so erfahren habe.
gut, dann ist die Bezeichnung die farbigen sicherlich falsch, aber man ging halt davon, also ich ging immer davon
Die
aus, dass
bunten,
die
ist, glaube ich, das
genau,
Richtige,
nehme die
technisch
bunten, ja.
gesehen.
Insgesamt gab es also 63 Titel, 28, jetzt muss ich einmal zusammenrechnen, 36 in Orange und 27 in Grün. Ja, man sieht auch schon da wieder kein System drin wahrscheinlich.
Nein.
Also das sind die, die bis heute sozusagen nachweisbar sind. Es
Genau.
könnten theoretisch noch zwei, drei mehr geben, oder?
Es könnten auch noch mehr kommen. Das ist wie immer bei Europa nicht ausgeschlossen, ja.
Wann sind denn deine beiden letzten Entdeckungen dir begegnet? Also, soweit ich weiß, ist Tom Sawyer 2 und Rira Rutsch Kinderlieder, die eine in Orange, die andere in Grün, deine letzten, die dir aufgetaucht sind so, oder dir zugespielt wurden, Markus. Wie lange ist das her?
Ja,
Also, wie oft begegnet dir nochmal eine neue Bunte?
das war jetzt, glaube ich, aus dem letzten Jahr. Das ist jetzt
Hm,
ungefähr
okay.
ein Jahr her. Und ja, also so viel tut sich da nicht mehr. Also es ist natürlich nicht auszuschließen. Vielleicht gibt es auch noch 5 oder 10, aber ich denke, wir haben den Großteil haben wir abgedeckt, so. Ne?
Ja, das würde ich auch sagen. Naja, falls Sie es noch nicht gemacht haben, Kolumne 39 ist entsprechend die richtige Wahl dafür.
War denn möglicherweise diese Grün- oder Orange-Einfärbung gerade besonders günstig? Ich meine, bei Europa hatte man ja unglaublich darauf geachtet, günstig zu produzieren. Und also ich sag mal, mehr Aufwand oder mehr Kosten hätten die ja wahrscheinlich nicht eingeplant.
Wenn was geht oder verkauft, wird es probiert und man nimmt wahllos was aus dem Programm und sagt, dann probieren wir doch mal diesen Quatsch da, unsere alten Dinger erneut an den Mann zu bringen. Im Wiederverwerten waren wir ja schon immer sehr gut im Hause Europa.
Ich bringe meine Theorie auf den Markt.
Bitte.
Da das Grün und das Orange ja ziemlich nah an den Farben der Gruselserie sind, hatte man ja vielleicht schon 1973.
Ja,
Nein, das glaube ich nicht. Also
so
ich
wird es
denke mal,
gewesen sein.
das wird wahrscheinlich irgendwie, wie immer, es wird gerade günstig gewesen sein und man hatte wahrscheinlich von der grünen Vinylmasse weniger als von der orangen und so kam es dann zustande, mag ich.
Nach dem
Ja.
Motto, Meldung aus dem Presswerk, wir haben hier noch ein paar Tonnen von dieser orangen Soße rumstehen.
Jo, mag
Ja,
man old Chef old
günstig.
Schuh hin eins, ne? Da brauchen wir noch, ja.
Jung.
Ja,
Ja.
springen wir mit einer eleganten Überleitung zum nächsten Thema, nämlich die Zweitcover. Auch also ist es ja so, dass viele Aufnahmen aus dem Europakatalog im Laufe der Zeit ein neues Cover erhielten. Und auch hier nicht so richtig erkennbar ist, warum man diese Aufnahme auswählte und eine andere nicht. Hin und wieder mag es so ein bisschen der Modernisierung geschuldet sein. Man hat ja zum Beispiel von diesen allerersten 12 Aufnahmen, die ja sozusagen den Grundbaustein der Europa-Kinderserie bilden, hat man die allermeisten im Laufe der 70er Jahre mit einem neuen Cover versehen, aber eben auch nicht alle. Also ich denke zum Beispiel, haben ein neues Cover bekommen die Bremer Stadtmusikanten, des Kaisers neue Kleider, Hänsel und Gretel wurde aufgelöst im Rahmen dieser B-Märchen-Geschichte, Zwergnase, Till Eulenspiegel, das Wirtshaus im Spessart und so weiter. Aber kein neues Cover erhielt Alibaba und die 40 Räuber. Und das war selbst ab 1977 noch mit einer neuen Katalognummer erhältlich. Das Ding muss sich also gut verkauft haben, sonst wäre es nicht so lange im Programm gewesen. Das behielt aber entgegen dieser Praxis oder dieser Richtung Zweitcover bis zum Schluss immer das alte Cover.
Und das wird wahrscheinlich auch ein Versehen gewesen sein, ne? Denn wir wissen ja, dass die französische Version des Hörspiels von Europa tatsächlich das neue Cover schon hatte. Und also es existierte. Und es gab dann ja auch in Deutschland, glaube ich, die Kassettenversion, nicht?
Die Kassette gab es auch mit dem neuen Cover
Ja.
und es gab eben, Holger ist ja immer sehr empfänglich für derartige Hinweise, es gab die französische Version Alibaba.
Schön.
Alibaba et les 40 voleurs. Warum das nicht zur Anwendung kam, keine Ahnung. Ich habe es nie gesehen. Ich würde einfach mal behaupten, das gab es so nicht als LP, wohl aber, wie du eben schon sagtest, Carsten, als Kassette. Wer sich da so ein bisschen genauer informieren will, es ist natürlich sehr schwer, in einem Podcast jetzt Coveränderungen zu beschreiben. Teilweise waren die ganz gravierend. Man hat also wirklich Motive ausgetauscht. Carsten, gerade jetzt in deinem Bereich, so die Karl-May-Hörspiele, die alten Aufnahmen unter Konrad Halver, Winnetou, Schatz im Silbersee, Old Schuhhund, die haben ja alle nachträglich dann Cover von Hans Möller bekommen. Ich denke, das war auch so ein Trend, der lässt sich so ein bisschen nachvollziehen. Man hat so ein bisschen versucht, von den Fotocovern wegzukommen. Aber es gibt auch viele Cover, wo denn nur der Schriftzug eine andere Farbe hat, wo man manchmal auch gar nicht weiß, war das jetzt ein Versehen oder nicht, war das einfach ein Ding der Drucklegung. Ich denke da zum Beispiel an Hans im Glück. Da hat also das Cover der Erstauflage einen rosafarbenen Schriftzug und alle späteren haben einen roten Schriftzug. Ob das nun, oder das hattest du ja auch erst vor kurzem entdeckt mit dem gestiefelten Kater, vielleicht kannst du das mal erzählen.
Wie erwähnt, hatte ich den gestiefelten Kater, ja, mit dem Cover von 1972 und dem Titelmärchen der gestiefelte Kater schon als kleiner Junge. Und ich kannte die Version nur, wo der Kater eben den roten Hut auf hat und die roten Stiefel trägt und da auf der Wiese liegt und im Hintergrund sieht man das Schloss. Und aus reinem Zufall ist mir irgendwo bei IWR aufgefallen, ich dachte erst, es hätte ein Kind bemalt, das Cover, aber nein, tatsächlich gibt es auch eine Version, auf der die Stiefel größtenteils schwarz gefärbt sind. Und dann habe ich mir die Platte vor vielleicht einem halben Jahr bestellt und habe festgestellt, anders als, wie gesagt, vermutet, dass es eine Kinderschmiererei war, war die wirklich so gedruckt, die Schallplatte. Und ja, eine Variation.
Ja, und man fragt sich dann wirklich, warum gibt es diese Variation? Also wenn man jetzt ein Foto gegen ein gezeichnetes Cover austauscht, wie das bei Winnetou passiert ist oder so, das kann man sich ja noch erklären, dass man sagt, gut, verkauft sich vielleicht besser oder die mussten immer noch Tantiemen zahlen an die Fotoagentur oder sowas. Aber warum die Stiefel dann auf einmal schwarz sind und es gab bei anderen Covern noch ähnliche Änderungen, zum Beispiel Moby Dick. Da ist der Schriftzug im Original, ist der so orange, glaube ich. Also dieser Schriftzug Moby Dick. Und bei den späteren Auflagen war dann weiß. Sicherlich war das ein bisschen angemessener, Moby Dick in weißer Farbe zu halten, weil eben auch der Weiße, die Jagd auf den weißen Wal. Aber trotzdem muss sich das ja einer überlegt haben und gesagt haben, so, das drucken wir jetzt mal anders. Ne?
Und das erstaunt dann auch immer wieder, nicht? Also ja, wir kommen ja noch zum Thema Pseudonyme und Unklarheiten und ja, war es einmal auf dem Markt, hat man es so gelassen und so weiter. Und doch gibt es eben viele Cover, die nachträglich noch verändert wurden, nicht? In der farblichen Gestaltung oder in Details. Mir fällt noch gerade ein, es war, glaube ich, durchs wilde Kurdistan, wo dann auch im Titel nur eine Kleinigkeit in der Farbe geändert wurde, nicht? Gelb zu grün oder umgekehrt, was wir selbst als Sammler erst nach Jahrzehnten bemerken, weil es teilweise wirklich Kleinigkeiten sind, die dann ausgetauscht wurden.
Also wer sich da mit den Einzelheiten vertraut machen will, gerade weil eben es hier gar keine Regeln gibt und man ganz schlecht eine Übersicht darstellen kann, wir haben in den Kolumnen 61, 62 und 63 die Zweitcover behandelt, die uns bekannt oder aufgefallen sind und sollten jetzt Besucher der Seite oder Hörer des Podcasts noch andere Cover wissen oder kennen, wo sich Veränderungen ergeben haben, die jetzt eben nicht so einer fehlerhaften Druckvorlage oder so geschuldet sind, sondern ganz offenbar in der Absicht gedruckt wurden, das auch bewusst zu verändern, können sich herzlich gerne melden, denn auch hier kriegt man im Grunde nur eine Übersicht zusammen, wenn man im Grunde forscht, wenn man sucht. Also mir ist es zum Beispiel passiert, das war etwas vorher mit dem Cover Die Irrfahrten des Odysseus, eine Platte, die ich seit Kindheit hatte. Und auf einmal fiel mir auch bei eBay auf, dass da ein Exemplar durchlief, wo hinter dem Schriftzug Die Irrfahrten des Odysseus eine gelbe Sonne zu sehen war, die man dann offenbar wegretuschiert hatte. Wohl, denke ich mal, wegen der besseren Lesbarkeit, weil die Sonne eben gelb ist und der Schriftzug Die Irrfahrten des Odysseus weiß. Da ist relativ wenig Kontrast. Aber da hat man offenbar diese Sonne auch wegretuschiert und alle späteren Auflagen haben dann diesen grün-grauen Himmel, wie man ihn so gewohnt ist. Ja, dann kommen wir zum nächsten Thema. Carsten hat es eben schon angesprochen. Auch so ein unendliches und wie lustiges Thema, nämlich die Pseudonyme, die man bei Europa verwendete, um Sprechernamen falsch wiederzugeben. Sei es nun, ja, ich denke, man muss unterstellen, dass es teilweise schon absichtlich war. Zu Beginn der ganzen Hörspielzeit war das noch relativ sparsam. Und wenn Pseudonyme verwendet wurden, dann waren das oft welche, die Doppelbesetzung verbrämen sollten. Also das hatten wir, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Konrad Halver hieß mit vollständigem Namen Konrad Christoph Rudolf Halver. Und wenn er jetzt in einer Aufnahme eine zweite Rolle hatte, dann wurden seine beiden weiteren Vornamen, Christoph Rudolf, verwendet. Diesen Sprecher gab es nicht. Das war dann halt meistens so eine Chargenrolle, irgendein Matrose oder keine Ahnung, wer da aus der dritten Reihe dazwischen rief. Das war eigentlich früher der häufigste Grund, Pseudonyme zu verwenden, um doppelte Namen zu vermeiden. Heike-Dine Körting erzählte mir aber auch mal, dass es durchaus die Situation gab, dass die Aufnahmen noch nicht im Kasten waren, man aber schon die Cover drucken wollte und dann Platzhalter verwendete. Wir hatten ja auch mal bei den fünf Freunden drüber gesprochen. Mit diesen absurden Namen, die da standen, unter anderem Waldfried Zartling und was da alles auftauchte.
Da gibt es Spitzennamen bei Stanislaus Gottberg, Waldfried Zartling. Also.
Ja, das ist schon sehr besonders teilweise, genau. Und dann hatte man so in der Mittelphase, in den 70er Jahren, gab es immer so zwei Pseudonym-Familien, würde ich sie mal nennen. Nämlich einmal die Familie Klein, also dass es verschiedene Vornamen gab und über den Nachnamen Klein, die richtige Sprechernamen ersetzten. Und das gleiche gab es noch mit dem Nachnamen Graf. Also, warum man es da verwendet hat, keine
Klaus
Ahnung.
Klein, oh Gott, wie es da alles gab an den Kleins. Klaus Klein, oh, mir fallen die anderen Namen nicht ein. Das waren
Clarissa
mehrere auf
Klein
jeden
gab es mal. Beim kleinen Monster ist die
Natürlich.
Bürgermeisterin ist Maria Nikelau
Wollte ich
und
gerade
die
sagen.
hieß Clarissa Klein. Das weiß ich noch.
Großartig.
Ja.
Das muss doch auch eine elendige Arbeit gewesen sein für dich, Markus, als du Kolumne 73 gemacht hast. Da, lieber Zuhörer, kann man alles aufgebröselt lesen, wo auf welcher Platte welches Pseudonym von wem für welchen Originalsprecher, sofern möglich, verwendet wurde. Also die Seite ist sehr, oder die Kolumne dazu, die 73, ist sehr, sehr, sehr lang. Empfiehlt sich nicht
Ja,
auszudrucken.
das war auch sehr aufwendig, aber auch sehr, hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ist euch denn beim Hören früher aufgefallen, irgendwie, dass ihr die Sprecher erkannt habt und die Namen nicht stimmen konnten?
Ja.
Mir nicht so sehr. Also,
Ja. Also
ja, das kann sein.
mir ist das geläufig gewesen, ganz besonders bei den fünf Freunden fiel es mir auf. Das weiß ich noch sehr genau. Weil da hatte ich dann irgendwie dann selber so viel Hörerfahrung oder wie auch immer und fand, dass da teilweise einfach Quatsch stand. Also dass es nicht stimmen konnte, weil man einfach mit anderen Kassetten das verglichen hatte. Gut, das haben sicherlich normale Kinder nicht unbedingt gemacht, aber ich habe das gemacht. Und entdeckte da halt so Unlogiken drin. Sagte, das ist doch die gleiche Stimme. Warum heißt er denn jetzt hier, schlag mich jetzt tot, ne? Warum heißt er hier Andreas von der Meeden? Und in drei Folgen später soll doch exakt die gleiche Stimme jemand ganz anders sein. Das passt doch vorne und hinten nicht.
Also mir ist es ganz konkret, das weiß ich noch ganz genau, aufgefallen bei den drei Fragezeichen und den rätselhaften Bildern, nämlich dass die Gräfin, da stand immer Henriette Bischoff. Und ich habe immer gedacht, das ist doch Gisela Trowe. Aber ich habe im gleichen Moment war ich auch so obrigkeitsgläubig, dass ich gedacht habe, naja, wenn das da steht, dann wird das wohl stimmen.
Ja, dann klingen die halt gleich.
Ja, da stand auch August Aukesut in meiner Kassette. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war. Das war ein
Auf der
Druckfehler
Platte
dann.
stand das auch, ja.
Ja, auf der Platte auch, ja, okay. Ich
Das ist
hatte das als
wahrscheinlich so ein
Kassette.
Fall für Bastian Pastewka, der ja auch immer so irgendwelche absurden Ausgaben sammelt irgendwie.
Ja. Geschraubt, nicht geklebt.
Ja,
Meine
ganz
Güte.
heißes Eisen bei den Kassetten. Geschraubt, nicht geklebt. Da gehen jetzt mal schöne Grüße raus nach Berlin an Boris Ramon, der sich mit dem Thema geschraubt, nicht geklebt und sind da Aufkleber auf der Kassette und so weiter. Es gibt ja sogar Leute, die prüfen ja sogar die Farbe dieses Vorspannbandes an der Kassette, ne? Ob das
Ach du
rot ist oder
Jemine.
blau. Und da war
Natürlich,
es
es gibt Leute, die noch nerdiger sind als wir.
vorsichtig jetzt. Ja. Also es gibt aber den ganz alten war gar kein Vorspannband dabei. Ne? Da war also dieses
Ja,
Magnetband,
richtig.
das war richtig in diesen Spulenkern reingedrückt. Und dann kamen diese Vorspannbänder, die kamen tatsächlich erst sehr viel später dann, ja.
Ja, also das war, mir ist es aufgefallen später, aber halt mehr in den Serien dann so.
Ja, gut, ja, Pamela Punti und sowas, das ist mir natürlich auch aufgefallen.
Ja,
Man kannte die Stimme dann
exakt.
ja schon von Heike Dine Körting. Ja, aber das ist ein, ich denke mal, es ist ein Phänomen, das entstanden ist, je mehr Platten pro Jahr produziert wurden und auch Serien, sodass man dann zwei, drei Folgen auf einmal gemacht hat oder ein Sprecher halt für eine Rolle sprechen hat lassen. Und der wusste gar nicht, wo die Stimme am Ende landet. Ja, und dann hat man auf der Hülle, die vielleicht vorab schon in Pressung war, sozusagen, dann irgendeinen Kunstnamen gewählt. Ja.
Das
Nein.
pfeifen ja sozusagen auch die Spatzen von den Dächern, beziehungsweise heute sagt man eher, das hört man in diversen Podcast-Interviews heute mit Sprechern, dieser Grundsatz mit, ach, wo du gerade da bist, könntest du noch mal eben hier den, ne, den Zwerg in der sechsten Reihe oder den Matrosen, der zwei Sätze ruft, mitmachen eben. Da weiß natürlich dann auch keiner im Zweifel mehr, für was ist das jetzt genau? Ja, ich mache dir das eben. Es dauert 3 Minuten am Ende. Und Jahre später füllt es Podcasts und lange, lange Listen im Internet.
Ja.
Das Einzige, wo sie ja konsequent gar keine Sprechernamen angegeben hatten, das hattest du aufgebracht, Holger.
Du meinst die späteren MCs dann, oder?
Ja.
Ja, das hat mich als Kind, habe ich da immer gedacht, dass hier diese Erwachsenen-Horror, wie auch immer, Larry Brand, Macabros MCs später, da waren ja gar keine Sprecherlisten drin. Und ich habe mir immer gedacht, als ich die als Stöpsel dann gehört habe, das war denen bestimmt peinlich, bei sowas dabei zu sein. Die wollten das nicht. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Ist völlig bei
Ja,
den Haaren
halte ich
herbeigezogen
nicht
zu.
für ganz un halte ich für nicht ganz unwahrscheinlich, ja.
Ja, wobei ja auch, also gut, klar, nicht jeder erkennt jeden wie wir, aber man weiß ja einfach auch, okay, also das ist jetzt gerade FJ Steffens, der den Hexenstecher da anwendet und ähnliches.
Ja, das stimmt. Das war, also ich glaube, da könnte ich es mir fast vorstellen, weil da ja in den Kassetten entgegen jeder Europapraxis ja gar keine Sprecher angegeben waren und nur Hinweise auf die übrigen Folgen drin standen. Nicht? Also da kann ich mir gut vorstellen, dass die Sprecher vielleicht auch sagten, mache ich jetzt gern, möchte ich aber nicht erwähnt werden oder so.
Und ist es nicht auch so, dass da ist doch auch Regie und alles, da läuft doch alles unter Pseudonym, oder? Also Bert Brack steht da drin, war es nicht Charles Graul, das Pseudonym von
Charlie
Velvet
Graul,
Bröcke,
ja.
Charlie Graul, das Pseudonym der drei damals und so weiter. Also da ist ja, haben ja alle im Verborgenen agiert.
Ja, das war so ein bisschen so aus der Unterwelt.
Stimmt ja auch.
Hier in der
Naja.
Kolumne kommt vor der Name, den finde ich ja herrlich, Christopher Moloch.
Oh, der ist toll.
Ja, das
Markus,
ist
jetzt
im
mal
Mangel.
Filmtest. Wer ist
Wo
das?
kommt der denn vor?
Christopher Moloch, ist das nicht bei Flash Gordon irgendwo? Flash Gordon
Was?
4?
Du hast es
Dann
hier nur
bestimmt.
gelistet. Aber wie kommt man auf Christopher Moloch?
Ja, aber jetzt löst mal auf, welches ist denn das?
Es
Ist
ist
das?
die
Nee, du hast es
Sklavenjäger
in der
des Min.
Kolumne. Ah,
Nein,
okay.
es steht dann
Ach, dann
auch, du
ist es
musst noch
die drei.
weitersuchen.
Dann
Ja.
ist es die drei.
Es ist ein Pseudonym für FJ Steffens.
Schön.
Naja, gut, es gab doch auch beim Narbengesicht, da spricht doch Volker Brandt diesen einen mit dem Stil von Kochlöffel,
Ja.
diesen einen Diener, Horn Phan Dong, und stand da nicht auch
Ja,
so ein
die.
ausgedachter vietnamesischer Name oder irgendwie sowas?
Das müsste ich jetzt mal eben bei den Hörspielforschern gucken. Das weiß ich nicht aus dem Kopf. Aber ganz nebenbei, während ich suche, wie unfassbar gut ist denn, also bei den drei Musketieren spricht Klaus Wagener mit. Einer der deutschesten Namen der Welt. Klaus Wagener. Und sein Pseudonym ist Archibald Müller. Das ist ja großartig. Also
Ja.
einen solchen Kunstnamen und dann den stupidesten deutschen Nachnamen, den es gibt. Müller. Großartig.
Wobei ist er, das ist das Wagener. Ja, aber da hatten sie das, weil es ist ein gutes Beispiel. Die drei Musketiere ist ein gutes Beispiel, weil man da natürlich diese endlose Besetzungsliste hatte mit den ganzen Wirten und Soldaten und wer da alles vorkommt. Da hat man
Ja.
natürlich immer dieselben Sprecher genommen und das natürlich wunderbar dadurch versteckt, dass man denen dauernd neue Namen gab. Nicht?
Ja, und Volker Brandt in seiner Rolle als Wong Fan Don hieß wirklich in dem Hörspiel Sheng Lung Chung.
Ja.
Großartig. Als wäre das irgendeinem Kind wichtig gewesen. Ja, aber wenn der Hong Fan Dong von einem Volker Brandt gesprochen wird, die Kassette kaufe ich nicht. Unabhängig davon, dass sie eh wahrscheinlich eingeschweißt war. Was für ein Käse eigentlich.
Tja. Aber bildet Grundlage für einen Podcast. So, und nach dem neunten Thema des heutigen Podcasts kommen wir zum letzten Thema. Hatten wir heute ja auch schon kurz gestreift, nämlich die Qualität der Tonträger. Da kann Holger vielleicht ein bisschen mehr zu sagen als ich, weil er mit dem Genre und auch mit den technischen Details mehr vertraut ist. Zumindest für den Bereich der LP, bist du da mit deinem Wissen sicherlich vorne.
Ja, also es gibt eine Faustformel eigentlich, die sagt, die ideale Schnittlänge für eine LP mit 33 ein Drittel Umdrehung liegt ungefähr bei 19 Minuten. Das ist die Ideallänge, der sogenannte Goldstandard. Es gibt auch Aussagen, dass man sagt, von 18 bis 22 Minuten ist die Qualität konstant. grundsätzlich physikalisch bedingt nimmt die Klangqualität etwas ab, desto weiter man zum Ende einer Saite kommt, weil einfach die Rillen enger werden. Denn maßgeblicher Beeinflussungsfaktor für die Klangqualität einer Platte ist die Breite und Tiefe der Rillen. Wie gut und sauber ist gepresst worden? Jetzt alles oberflächlich erklärt und nicht zu sehr ins technische Detail gehen, aber der Pegel muss quasi gesenkt werden, wenn die Rillen enger gepresst werden müssen, weil mehr auf die Platte rauf muss. Man kann LPs hier immer sehr gut ansehen, wie voll oder wie lang die Saite ist, anhand wie dick die Auslaufrille ist. Jeder kennt das sicherlich, dass es Platten gibt mit einem sehr großen Auslaufring außenrum, dann ist die Platte sehr kurz. Und wenn man die LP entsprechend ganz lang pressen möchte, weil viel auf die Saiten rauf soll, dann ist die ganz nah am sogenannten Label in der Mitte nur dran, die Auslaufrille, und sehr klein. Und desto enger diese Rillen dann gepresst werden, und physikalisch bedingt werden sie zur Mitte immer enger, desto leiser wird auch die Schallplatte und desto geringer kann man auch nur noch eine tiefe Frequenzwiedergabe erzeugen. Denn tiefe Frequenzen bedeuten immer auch weite Schwingung der Nadel und das wiederum würde dazu führen, dass man die Nadel quasi anregt zu springen und dann in die nächste Rille bereits reinhüpft. Oder ich weiß, es ist nur eine Rille, in die nächste Spur der Rille. All das macht, dass man sich eigentlich so geeinigt hatte, irgendwo im weltweiten Standard, dass man sagte, um die 18 bis 22 Minuten funktioniert super. Kritisch wird es dann ab der 23, 24. Minute und dann kommt der sogenannte Dünnschnitt. Das ist dann, wenn man 25, 26 Minuten auf eine Saite presst. Dafür müssen dann wirklich die Bässe auch vorne bereits zu Beginn der Platte deutlich reduziert werden, um die Auslenkung zu reduzieren. Und es wird die Gesamtlautstärke abgesenkt. Dadurch klingt es dann häufig einfach etwas dünner. Und ich habe selber, ich spiele Schlagzeug in einer Band und wir haben vor kurzem unsere erste eigene Platte rausgebracht und wir merken selber, dass bei uns die zweite Saite, wo die langen Songs drauf sind, dass die ein Tick leiser ist. Das fällt einfach auf, wenn man umdreht und auf einmal denkt, oh, was ist denn nun los? Das haben wir einfach nicht bedacht gehabt, dass auf der ersten Hälfte der Aufnahmen die kurzen Sachen drauf sind und später die langen Songs. Also da haben wir es selber physikalisch belegt am eigenen Beispiel bekommen. So, das einmal zum technischen Erklären, warum zum Beispiel einige sagen, der Super-Papagei klingt auf Vinyl nicht so doll. Die ist sehr lang. Ich glaube, 50 Minuten hat die oder sowas, ne?
Könnte hinkommen, ja.
Ja, und das ist dann eine 25-Minuten-Saite. Das ist dann schon technisch gesehen ein sogenannter Dünnschnitt. Und das ist rein physikalisch bedingt erstmal so erklärt. Und erklärt sicherlich auch, warum man so bei Hörspielen, die ja ursprünglich nicht als MC erschienen, liegt einfach daran, wann die MC erfunden wurde, dass man diese ungefähr 20 Minuten pro Seite so als Standard hatte. Das Gegenteil war dann ja später bei den drei Fragezeichen. Als die CD Standard wurde, explodierten diese Hörspiele ja in meinen Ohren völlig unnötigerweise auf 70 Minuten, was den meisten Geschichten gar nicht gut tut, aber das ist ein völlig anderes Thema.
Das gibt es auch in der Musik bei einigen CDs, die
Ja,
dann
zu
also
viel Platz schadet.
von Künstlern, die dann quasi auf einmal die CD als Standard genommen haben und dann ein paar Lieder zu viel draufgepackt haben,
Ja,
die unnötig
anstatt sich
gewesen
limitieren
sind.
zu müssen. Ne?
Richtig, genau.
So, und ich habe gerade mal geguckt, es sind der Superpapagei ist 25,31 und 25,27 lang. Also in Summe ziemlich genau 51 Minuten. Da muss man dann die Qualität ein Stück weit herabsenken. Wohingegen man bei der MC einfach nur mehr Band aufwickeln muss, das ist einfach nur teurer dann in der Produktion.
Dann kommen wir an dieser Stelle auch nochmal, wie vorhin schon, auf die gute alte Schatzinsel zurück, weil das nämlich tatsächlich die längste Europa-Hörspiel-LP aus dem damaligen Zeitraum 66 bis 82 ist. Die erste Seite ist nämlich, ach nee, das ist die zweite Seite. Die zweite Seite dauert 31 Minuten 6. Und die erste Seite dauert 30 Minuten 38. Also das sind zusammen wirklich fast 62 Minuten. Und da ist es vielleicht nicht so dramatisch, weil also Sprache, denke ich mal, braucht ja auch weniger Platz als Musik. Insofern ist es vielleicht nicht ganz so dramatisch. Und es erzählt ja auch immer nur dieser eine Junge da, Jim Hawkins. Sonst wäre das wahrscheinlich mit der Qualität noch auffallend schlechter gewesen. Und man
Deutlich.
hat ja damals, denn etwas Ähnliches gilt ja auch mit etwas abgeänderten Vorzeichen für die Kassetten, Auch eine Kassette hat ja eine sehr begrenzte Spieldauer. Man hat das ja erst Ende der 70er so ein bisschen ausgereizt und auch da waren ja Qualitätsschwankungen zu merken. Die allerersten Europakassetten, über die wir ja schon gesprochen hatten, diese 4000er, die jetzt so Anfang der 70er rauskamen, die hatten maximal 20 Minuten Spieldauer pro Seite. Und da hat man zum Beispiel bei der Schatzinsel zu dem Trick gegriffen, weil man da wahrscheinlich sonst so viel hätte kürzen müssen, dass man die Schatzinsel, die auf einer LP erschienen ist, auf zwei MCs herausgebracht hat zunächst, mit diesem Cover des Segelschiffes vorne drauf und erst später eine geschnittene Version rausgebracht hat, wo dann dieses Cover der Neuauflage drauf ist, wo Jim Hawkins und John Silver da am Strand stehen. Also auch die MC hatte ja deutlich technische Grenzen, gerade was eben die Länge des Bandes anging. Einfach deswegen, weil das Band so dick war, dass es sich nachher einfach unheimlich multiplizierte, wie dick diese Spule wurde, ne, in der
Ist denn
Kassette.
die Schatzinsel als Einzelkassette eine geschnittene Fassung oder ist die eine Stunde lang
Ja,
wirklich?
nee, die ist deutlich geschnitten.
Ah, okay, alles klar.
Aber dann gibt es ja noch ein Phänomen, um nochmal auf die Schallplatte zurückzukommen. Es gibt ja nur wenige Hörspiele bei Europa, die wirklich lang sind. Wir hatten es ja erwähnt, es gibt so ein paar Ausreißer. Das heißt, man merkt da noch nicht so sehr den Qualitätsverlust. Aber es gibt ein Phänomen, sage ich mal, das, und das ist mir aufgefallen über Jahre, wenn ich Schallplatten gerade von Europa digitalisiert habe, dass die alten Schallplatten, diese dicken, schweren Schallplatten, relativ robust, dass die aber noch richtiges Vinyl haben. Und wenn man durch die 70er durchgeht und am Ende so an den letzten Schallplatten ankommt, so bei den drei Fragezeichen, dass die da teilweise auch, man sieht es sogar schon auf der Schallplatte, teilweise so schlieriges Material benutzt haben. Dann müssen die teilweise den letzten Klump reingegossen haben. Und dann sind die einfach vom Vinyl, von der Vinylqualität ja unheimlich schlecht. Also das ist meine Erfahrung. Das heißt, die letzten Schallplatten, wo man denkt, okay, jetzt ist die Entwicklung ja weiter fortgeschritten als in den Mitte der 60er, dass die grottiger klingen als diese alten teilweise, weil man da irgendwo gespart hat. Und da kommt es eben,
Das mag sein.
ne, da
Auch
hängt es
das ist
dann eben nicht einfach
auszugehen.
so von der Dauer der Schallplatte ab, also von der Länge der Aufnahme, sondern einfach vom Materialwert her. Und das gibt es ja auch bei den Europakassetten. Die waren ja auch in den 70ern ganz schlimm. Also die sind so oft als Bandsalat geendet. Da hat man eben nicht gerade so TDK-Qualität genommen, sondern so, dass es gerade irgendwie funktioniert hat, muss man leider sagen.
Ja, obwohl Bandsalat war, glaube ich, ein ziemlich verbreitetes Phänomen, oder? Also ich weiß, ich hatte als Lehrkassetten immer diese Agfa-Kassetten. Und die sind auch immer abgeröbelt. Also da war so das Längste, was man hatte, waren diese 90er, ne? 2x45 Minuten. Und bei Agfa gab es dann nachher, das fand ich immer, ich war immer sehr stolz, wenn ich so eine hatte, gab es 90 plus 6, die waren dann 48 Minuten lang, also 3 Minuten länger pro Seite. Ich fühlte mich immer wie so ein König, dass ich so eine lange Kassette hatte. Und dann gab es diese gefürchteten 120er. Kennt ihr die noch?
Ja,
Die
sicher.
waren nicht Walkman-kompatibel. Nee, die waren gar nicht kompatibel. Die sind überall abgeröbbelt irgendwie.
Ja, die waren
Und
Mist.
du hast vorhin, glaube ich, schon mal erwähnt, Markus, es gab in den frühen 70ern noch die Kassetten, die gar kein Leerband hatten am Anfang. Und später gab es dann ja dieses durchsichtige, milchige Anfangs- oder Endband. Das war dann auch mal rot. Bei manchen auch, glaube ich, sogar grün gab es auch. Aber bei Europa war es dann in der Regel rot, meine ich. Und dann ist die Qualität doch etwas gestiegen. Und gerade diese ganz alten, die noch nicht mal ein Leerband haben, die waren, da teilten sich auch die zwei Hälften der Kassette manchmal so langsam, weil die nur zusammengeklebt waren. Und das war natürlich der totale Killer für so einen Kinderkassettenrekorder, wenn sich die Kassette im Fach sozusagen noch auflöste.
Naja,
Also.
die ersten Europakassetten sind damals ja auch noch händisch zusammengebaut worden, nicht? Von ich sag mal, Angestellten, die dann wirklich,
Handverleimt.
ja genau, ja, handverleimt oder handverschraubt oder handgesteckt. Teilweise wurden diese Hälften ja nur ineinander gesteckt, nicht? Also das war schon Pionierzeit, das muss man sagen.
Mir kommt hier jetzt so langsam deutlich zu oft das Wort Kassette vor in unserem Hörspiel-Vinyl-Podcast.
Ja.
Ich würde
Am
so
Sonntag gehen
langsam
wir alle zur
sagen,
Beichte.
ja, ich würde so langsam, um Peter Lustig zu zitieren, denken wir mal ans Abschalten. So, dann sind wir am Ende unserer Nerd-Folge angekommen. Wir hoffen, ihr hattet den gleichen Spaß, den wir hatten beim Vorbereiten und Aufnehmen des Ganzen und hoffentlich hört auch noch jemand zu. Wir hören uns Ende Juni dann wieder. Da wird es in unserer ersten Jubiläumsfolge, der Nummer 25 unseres Podcasts, dann um die Rätselumreihe gehen, die dann uns von Carsten anmoderiert wird. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, bis bald. Tschüss.
Bis dann.
Tschüss.
Ciao.